Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Der zweite Advent in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen bei Sanft und Sorgfältig am Sonntag, den 8. Dezember 2013. Mein Name ist Olli Schulz.
Hallo, und hier ist Jan Böhmermann, die Geheimwaffe von ZDF Neo.
Ich bin die Geheimwaffe von ProSieben. Mit Klaas und Joko Schwächeln komme ich ans
genau.
Ruder.
Du bist ja ein bisschen auch der Wasserträger für die beiden, ne? Du machst die harten Sachen.
Ja. Naja, aber ich bin den längst entwachsen, ist ja klar. Ich bin ein kleines bisschen cooler, ein bisschen mehr Street als die beiden und auch ein kleines bisschen beliebter beim Volk, aber ich darf das nicht so merken lassen. Ansonsten
ja, man sagt doch oft, dass du die Show oft rettest, oder?
Ja, und ich liefere denen die ganzen Witze, die einfach als ihre ausgeben. Aber so ist es halt. Das ist halt mein Leben. Ich bin Olli Schulz und nebenbei mache ich eigentlich noch Musik und das ist eigentlich mein Hauptding.
Ja, also, und ich bin Moderator, habe zwei Sendungen momentan. Ich habe bei 1 Live momentan eine Radiosendung.
Ja, war das nicht 1 Plus?
1 Plus, genau, eine Fernsehsendung, meine ich, die auch im Radio übertragen wird.
Ja, wurde ich das nicht mal wahnsinnig mit Charlotte damals immer noch? Ich meine, das war ja der große Star und du, der kleine Mann neben ihr.
Naja,
und
jetzt ich habe mich da so aus dem übermächtigen Schatten, habe ich mich so ein bisschen rausgekämpft.
Aber trotzdem sagen immer alle noch, letztes Jahr war geiler, ne?
Ja, sagen einige noch, aber das kennt man ja. Ne? Die Leute haben immer was zu meckern. Und wenn man dann lange genug durchhält, dann sagen sie irgendwann, jetzt ist es besser als alles, was er je gemacht hat.
Nee, stimmt. Jetzt müssen wir aufklären, unseren kleinen Mummenschanz. Das stimmt gar nicht. Ich bin Jan Böhmermann und du bist Olli Schulz.
Ich bin Olli Schulz, richtig. Ach, das war so ein kleiner Spaß, weil es ist Weihnachtszeit. Ja. Und da kann man auch mal locker sein und einfach mal Quatsch reden.
Heute ist zweiter Advent. Das heißt, heute brennt die zweite Kerze auf dem Adventskranz. Und ich muss mal direkt verraten, dass ich heute gar nicht in Köln bin, wie sonst immer. Sondern ich befinde mich heute, deswegen klingt es auch so toll, in einem professionellen Radiostudio, nicht wie sonst einfach nur am Handy, bei Radio Bremen in Bremen. Ich bin in Bremen.
Das ist toll. Und wie ist es heute in Bremen? Wie ist die Stimmung?
Es ist weihnachtlich, wie immer, weihnachtlicher Nieselregen.
Haben die Bremer überhaupt Geld für so Schmuck und so? Ist da irgendwas geschmückt oder gibt es da so leuchtende Bäume?
Also in Bremen ist kaum was geschmückt. Es gibt ja die Stadtmusikanten, das ist das Einzige, was in Bremen so ein bisschen festlich aussieht. Da haben die so eine rote Weihnachtsmütze auf den Eselkopf gesetzt, aber ansonsten ist eigentlich in Bremen relativ wenig los. Ist aber eine schöne Stadt, um eine Radiosendung zu machen, finde ich. Also ich habe ein ganz anderes Gefühl als sonst.
Hier ist es ganz anders als bei euch. Also ich bin gestern über den Kurfürstendamm mit meiner Mutter geschlendert.
Oh.
Das ist nämlich die größte Neuigkeit. Meine Mutter hat gestern Berlin erreicht. Die übermächtige Olli-Schulz-Mutter ist da. Und dann bin ich...
Das ist, weißt du, deine Mutter ist so groß, die muss auf so einem Love-Parade-Wagen gezogen werden.
Die Mutter, ist so wie der Marshmallow-Mann von Ghostbusters.
Olli-Schulz-Mutter ist da.
Ja, und dann bin ich mit meiner Mutter gestern über den Kurfürstendamm gelaufen, weil ich muss dazu erzählen, immer wenn meine Mutter mich besucht in Berlin, versuche ich ihr so ein bisschen Berlin schmackhaft zu machen.
Ja.
Sie kommt aus einem beschaulichen Vorort von Hamburg und es passiert jedes Mal was ganz Schlimmes, wenn sie hier ist. Das erste Mal, als sie hier war, vor vielen Jahren, ist kein Witz, eine wahre Geschichte, da waren wir bei einem Asiatenessen im Prenzlauer Berg und ich wollte ihr so ein bisschen was Tolles zeigen und das war so ein typischer Asiate halt so, ne?
Ja,
und dann
gelber Haut, einem spitzen Hut auf, einem Bart und
Mandelaugen. Und dann saßen wir da war das Prenzlauer Berg? Ja, Prenzlauer Berg und an so kleinen Tischen und die ganzen Tische waren voll und ich sehe so mit einem Augenwinkel, dass ein Mann reinkommt mit einer Motz-Zeitung, also mit einem Straßenfeger. Und was man aber auch gleich sehen konnte, war, dass der den Betäubungsmitteln sich so zugewandt hat. Wohl.
Es war ein sogenannter Junkie.
Es war ein Junkie. Und was man auch gesehen hat, dazu musste man auch kein Hellseher sein, dass er gerade voll drauf war. Und dann ist er von Tisch zu Tisch gegangen und hatte die Augen sind ihm immer so zugeklappt und hat immer so.
Vielleicht war es aber auch ein Asiate.
Der halt gerade selber in der Küche genascht hatte.
Ja.
Nee, es war tatsächlich jemand, der sich dem harten Drogen wahrscheinlich zugeschrieben hatte.
Okay,
das war eine ganz fürchterliche Geschichte. Und der geht von Tisch zu Tisch und wackelt schon immer so und sagt, wollen wir die Zeitung kaufen? Und dann irgendwann steht der vor dem Tisch meiner Mutter und mir. Und was mache ich natürlich? Meine Mutter ist da. Ich versuche ihn zu ignorieren und sage nur so, nee, danke, kein Interesse. Und rede gleich sofort mit meiner Mutter verkrampft weiter, damit der merkt, wir sind im Gespräch. Dann blieb der da aber stehen und wackelte so von nach vorne, nach hinten. Und dann, das ist kein Witz, knallt er nach vorne wie die Twin Tower. Also rammt nach vorne, ist kein Witz, auf unseren Tisch. Das ganze Essen, alles spritzt hoch. Die süß-saure Ente meiner Mutter auf ihrem Rock. Meine Suppe auf meinem Hemd, alles voll. Und der knallt darauf und wird dann auch rausgebracht sofort danach. Und wir stehen da, meine Mutter war gerade 2 Stunden in Berlin. Und dann standen wir da völlig eingenässt. Also und
ja, weißt du, das
mit
ist,
Essen übergossen.
Wurde gerade diese Geschichte erzählst, das ist jetzt vielleicht ein schöner Moment, um ein tolles Weihnachtsgeschenk von mir vorzustellen. Ich habe ja nebenbei auch noch eine Firma, die dieses Glump herstellt zum Beispiel und einfach so ein bisschen aus meinen Sendungsinhalten Produkte macht. Ich habe du es gerade erzählst, ich habe im Moment die Jan Böhmermann Junkie-Stütze erfunden. Das ist was, was sich Junkies einfach bestellen können online. Und das kann man quasi, ist sowas ein Gürtel, der links und rechts und vorn und hinten
Gewichte
so,
hat.
So Gewichte und so Stützen hat, dass der Junkie, also der Junkie kommt in eine Schräglage von 30 Grad, aber es ist halt nicht so bedrohlich, dass er umfällt. Das ist die Jan Böhmermann Junkie-Stütze, die kostet 99,95 und die kann man auch bei QVC bestellen. Einfach umschnallen wie so ein Gürtel und dann kann man als Junkie die Mods verkaufen, ohne umzufallen.
Das ist sowas wie beim Schiffbrüchigen der Serie, der Rettungsring.
Sozusagen, genau, nur halt mit so einer Art Spazierstock, vorne, hinten, links und rechts, dass man in keine Richtung, man ist wie so ein vierbeiniger Tisch, steht man quasi. Und wenn man eine Schräglage von mehr als 30 Grad erreicht hat, greift die Jan Böhmermann Junkie-Stütze.
Oh, das hättest du mal schon vor ein paar Jahren erfinden
aber
sollen.
Aber es ist oft so, dass natürlich die guten Dinger, da muss man erst ein bisschen Marktforschung betreiben, das muss alles getestet werden. In Deutschland ist das Zulassungsverfahren wahnsinnig anspruchsvoll, weil Junkies sind natürlich schwierige Kunden, da darf man nicht, irgendwo muss man antiallergene Stoffe verwenden, kein Nickel da verwendet werden.
Das darf nicht so teuer sein, das kostet
genau, ja dann 99,95, haben wir extra den Preis so gemacht, dass man nur zweimal anschaffen gehen muss, um sich das Ding leisten zu können.
Willst du auch noch hören, was beim zweiten Mal passiert ist, als meine Mutter mich in Berlin besucht
hat? Gerne, darf ich ganz kurz mal eben die Telefonnummer sagen von Radio 1 0331 70 99 111. Einfach nur so mal die Nummer gesagt.
Genau. Ja, Sie können auch, wenn Sie auch mit Ihrer Mutter tolle Geschichten erlebt haben in Berlin, rufen Sie uns heute an.
Wenn Sie Ihrer Mutter mal das Radio von Berlin und Brandenburg zeigen möchten, rufen Sie einfach mal an.
Beim zweiten Mal in Berlin waren wir im Görlitzer Park.
Oh.
Meine Tochter war geboren und
im Görlitzer Park?
Nicht im Görlitzer Park, aber um die Ecke. Um die Ecke vom Görlitzer Park. Und dann wollten wir den Kinderbauernhof besuchen. Haben wir auch gemacht. Und ich habe meine Tochter aus dem Kinderwagen geholt. Und wir gehen uns die Tiere angucken und quatschen noch so ein bisschen mit Bekannten, die ich kennengelernt habe. Und dann drehen wir uns beide um. Auf einmal war der Kinderwagen weg. Und aber also das Kind hatte ich in meinem Arm zum Glück. Meine Tochter war in meinem Arm, aber der Kinderwagen war weg. Und dann gucke ich so zum Ausgang, ich gucke so überall rum panisch, weil der auch sehr teuer war. Wir haben uns natürlich ein gutes Modell gekauft. Und gucke so und sehe zum Ausgang hin und da schieben gerade zwei Leute aus einem unbekannten Raum meinen Kinderwagen weg. Und dann laufe ich denen hinterher und dann sind die an so einem Kombi und sind gerade dabei, meinen Kinderwagen in den Kombi zu tun. Und dann bin ich da hingegangen und meinte, hallo, was machen Sie denn mit unserem Kinderwagen? Das ist mein Kinderwagen. Dann meinten die, ach so, ich dachte, den braucht keiner mehr. Hat er gesagt, das ist kein Witz. Ich so, sag mal, spinnst du oder was? Ich hab den Kinderwagen da weggerissen, ne?
Den braucht keiner mehr.
Ja, und hat mich angegrinst. Ich will jetzt ja auch nicht, also so, kam aus einem Gefilde, was mir unbekannt war. So,
passt aber eine Geschichte dazu, die ich erlebt habe vorgestern mit der Deutschen Bahn.
Ja.
Muss man immer ein bisschen aufpassen, man sollte nicht zu viel lästern über die Deutsche Bahn, weil sie kann ja nichts dafür, dass sie so scheiße ist. Aber ich habe im Zug gesessen und ab und zu, wenn man eine längere Zugstrecke macht, ich bin, glaube ich, vor mich hingefahren, von Köln nach Bremen.
Bremen, ja, da, wo du jetzt gerade bist.
Nee, das war aber eine andere Fahrt noch. Köln nach Bremen, egal. Köln nach Berlin. Es war wirklich Köln nach Berlin.
Ja.
Und da kommen dann ab und zu mal so Reinigungskräfte durch, die dann so die alten Flaschen aufsammeln und die alles ein bisschen sauber machen auf längeren Strecken, damit der Zug auch immer für alle Fahrgäste schön ist, auch die ein bisschen später einsteigen und nicht an der ersten Haltestelle. Und ich war gerade auf Toilette, als dieser Mann, ich sah ihn schon, der kam auf mich zu und habe gedacht, ich muss aber dringend mal auf Klo und habe meine Sachen da so liegen gelassen, natürlich die Wertgegenstände mitgenommen, ist ja klar.
Ja.
Habe aber mein Ladegerät vergessen, mein Handy-Ladegerät vergessen, aus der Steckdose zu ziehen und bin dann auf Toilette gegangen und kam zurück zu meinem Platz und da hatte der Typ das Ladegerät mitgenommen, hatte das einfach aus der Steckdose rausgezogen hat das mitgenommen, hat das einfach eingesteckt.
Und hast du ihn angesprochen?
Ich habe ihn angesprochen, habe gefragt, entschuldigen Sie, Sie haben gerade mein Ladegerät mitgenommen und er hatte mich auch angegrinst und gesagt, ach so, ich dachte, das braucht keiner mehr.
Siehste, das war vielleicht der gleiche. Der hat sich hochgearbeitet vom Görlitzer Park jetzt zum Bahnreiniger.
Ja, oder also, runtergearbeitet.
Oder runter. Was
aber warum, ich meine, das war ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, habe ich gedacht, beim Aussteigen, als ich dann in Berlin war.
Eigentlich
gedacht,
anzeigen gleich, ne?
Nee, ich habe gedacht, also das ist ja mindestens Unterschlagung, der kann nicht einfach irgendwelche Ladegeräte rausziehen und dann mitnehmen und ich dachte, das braucht keiner mehr.
Moment mal, Jan, hast du denn irgendwie gekennzeichnet, dass der Platz noch besucht war?
Ja, ich habe extra so einen Schal draufgelegt und meine Jacke hing da noch und es war offensichtlich, war der Platz noch besetzt.
Das ist echt eine Schweinerei.
Und er hat meine Pfandflasche mitgenommen. Eigentlich hätte ich auch die Pfandflasche zurücknehmen können, weil da war noch ein bisschen Cola drin.
Eigentlich hättest du mit der Pfandflasche mal direkt
ihm einen in die Fresse hauen können.
Ja, genau.
Aber das kann doch wohl nicht angehen. Das ist also so diese Mitnahmementalität, dass es die in Deutschland gibt, das habe ich ja gewusst, aber dass es so schlimm ist und also gerade bei so einem Staatsbetrieb.
Ich wusste, dass es die Scheißegal-Mentalität in Deutschland gibt, aber die Mitnahmementalität...
Ja, die ist unter Gerhard Schröder eingeführt worden, die Mitnahmementalität, dass man alles mitnehmen kann, was geht.
Du meinst Gerd Gass?
Gerd Gass, genau. Ja,
nee, Gerd Gass. Früher gab es Erdgas, heute gibt es Gerd Gass.
Nee, unter Gerd Schröder wurde die Mitnahmementalität in Deutschland eingeführt. Das bedeutet, dass wenn einem irgendwas zusteht vom Amt, irgendeine Förderung, irgendein scheiß Kinderzusatzbeitrag oder sowas, man muss es immer alles einfordern. Wenn man das nicht macht, ist man kein richtiger Deutscher.
Ich hatte neulich, ich wollte dich ein paar Fragen stellen. Da fällt mir gerade was ein.
Wolltest du mir ein paar Fragen stellen?
Ich wollte dir ein paar Fragen stellen. Wollen wir das gleich machen, nachdem wir ein bisschen Musik gehört haben? Wir sind schon wieder so im Rederausch heute.
Wollen wir jetzt schon Musik senden? Nee.
Doch, wir machen ein bisschen Musik. Ich bin auch zugenickt, machen wir Musik. Hier die von Radio 1 sind wir ganz froh, wenn wir kurz das Maul halten.
Okay, also hier Musik und gleich reden wir mal ein bisschen zusammen. Und 0331 70 99 111, wenn Sie mit uns reden wollen.
Über die Mitnahmementalität der Deutschen.
Ja, tschö. Wir sind wieder zurück bei Radio 1. Es ist ein bisschen nach 16 Uhr am Sonntag.
Ja.
Schon fast 16:30.
Das stimmt.
Hälfte rum. Hälfte der ersten halben Stunde haben wir schon rum. Heute ist so ein Tag, da zählt man jede Minute. Ja, ich muss noch Einkäufe machen heute. Wir haben Tag der offenen Tanke in Bremen.
Tag der offenen Tanke? Was ist das denn?
Haben alle Tankstellen auf und da kann man Weihnachtsgeschenke jetzt schon auch am Sonntag kaufen, aber an Tankstellen.
Hast du schon für deine Kinder Beefy und hier und so ein, wie heißt diese Pizzasnack noch?
Carazza.
Carazza und Carazza,
eine Kerze rein, heute zwei Kerzen rein, das ist mein Weihnachtsgeschenk für die Kinder.
Du bist süß.
Mein Problem mit den Kindern ist ja, ich will das nicht zu sehr ausbreiten, aber ich habe ja verschiedene Kinder von verschiedenen Frauen, die an verschiedenen Orten sind. Das Problem ist immer, zu welchem Kind fährst du zuerst? Welches Kind kriegt zuerst Geschenke? Welches Kind hat man am meisten lieb?
Der schönsten Mutter, oder?
Naja, also mit den Müttern habe ich ja, also ich meine, dadurch, dass ich ja, also mit den Müttern habe ich ja, mit allen Müttern habe ich ja so mein Hütchen schon gerupft. Es ist also, die können zwar schön aussehen, aber natürlich ist das schwierig, zu welcher Mutter fährt man zuerst? Zu welchem Kind vor allen Dingen? Welches Kind hat man am meisten lieb? Dass man als letztes gezeugt hat, als man als erstes gezeugt hat, das am ältesten ist oder das am schlauesten ist? Von der nettesten Mutter? Von der Mutter, mit der man noch gerne zusammen wäre zum Beispiel?
Wärst du denn noch mit einer dieser Mütter gerne zusammen?
Ja, naja, geht so.
Du hast doch schon alles bekommen, was du wolltest.
Hier ist Radio 1 am zweiten Weihnachts...
mit herzlichen Familiengeschichten.
Böhmis kunterbunte Patchwork-Welt. Habe ich überlegt, ob ich das vielleicht als Sitcom anbiete bei ZDF Neo.
Oder mach das doch gleich bei ProSieben. Und dann aber live, also mit Lachern, aber live im Studio. Aber es klingt dann so, als wenn es trotzdem vom Band kommt.
Du meinst so ein bisschen wie Bulli sucht Buddy oder Bulli macht Buddy?
Bulli macht Buddy so ein bisschen.
Habe ich kürzlich übrigens den Alexander Fehling kennengelernt bei 3 nach 9. Ich war vor 2 Wochen bei 3 nach 9.
Ja.
Auch in Bremen übrigens. Da bin ich auch nach Bremen gefahren. Da habe ich Alexander Fehling kennengelernt.
Ist ein Schauspieler, ein junger Dicker, oder?
Nein, das ist kein Dicker. Der ist ein sehr attraktiver, hat auch bei Inglourious Basterds mitgespielt, aber wer hat da nicht mitgespielt? Und hat dann Nazi gespielt. Und der ist die Hauptrolle in dem neuen Bulli-Film. Im Buddy. Schutzengel Buddy. Und er ist der Typ, der den Schutzengel hat.
Ist dir eigentlich aufgefallen, dass alle, die bei Inglourious Basterds mitgespielt haben, immer mal wieder gerne im Interview jetzt erwähnen, dass sie mit ihrem alten Freund Quentin sich ab und zu nochmal wieder treffen und so?
Ja, aber der Einzige, der es machen könnte, aber der es nicht macht, ist natürlich Christoph Waltz. Das ist der Einzige, der wirklich mit ihm befreundet ist.
Der ist wirklich, aber Til Schweiger immer so, ja, Quentin neulich habe ich, also ich bin dann zu Quentin und dann waren wir wieder unterwegs.
Und Quentin hat gesagt, wer bist du denn eigentlich?
Und Quentin hat gesagt, ach, I remember you. Yeah, yeah, you.
Ja, ja.
Du bist ja am Set rumgelaufen, irgendwann haben wir gesagt, komm, hier, nimm das Gewehr.
Du bist jetzt ein Nazi.
Du bist ein Nazi. Du bist deutsch? Super, Nazi.
Der Alexander Fehling war sehr nett und ich hab ihn auch darauf angesprochen, auf diese Serie Bully macht Buddy.
Ja.
Das ist ja quasi eine Sitcom, die läuft immer vor Zirkus Halligalli am Montag.
Ich guck beides nicht, deswegen weiß ich das nicht.
Ja, ich auch nicht, aber ich habe gehört davon, dass es sehr, sehr gut sein soll. Ja. So gut, dass Alexander Fehling ganz froh ist, dass er nicht bei Bully macht Buddy mitspielen muss.
Weil er
macht den Film, aber ist froh, dass er die Sitcom nicht mitmachen kann.
Ach,
weil er so gut ist.
Die Sitcom, jetzt habe ich es verstanden, handelt davon, dass er einen Film dreht.
Genau.
Und dieser Film kommt jetzt bald raus.
Genau, richtig. Der kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag raus. Ist jetzt an die erste Stelle Werbung. Und ich habe übrigens in derselben 3 nach 9 Sendung, kann ich auch direkt mal Backstage-Geschichten erzählen aus der glitzernden Welt des Showgeschäfts.
Ja.
Folgende Leute kennengelernt. Erstmal DJ Bobo.
Wie war der?
Ganz toll, wobei ich sagen muss, ich habe meinen ersten Fernsehauftritt in meinem ganzen Leben in Gegenwart von DJ Bobo gehabt. Ich habe nämlich beim Jugendfilmwettbewerb Drugs Suck 1997, der ausgerichtet wurde von Bravo TV, der Bundeszentrale für politische Bildung und RTL 2,
ja,
den ersten Preis gewonnen mit meinen Klassenkameraden. Und der erste Preis war ein Meet and Greet mit DJ Bobo. Der zweite Preis war, jeder bekommt ein Fahrrad. Das hätten wir viel lieber bekommen,
ja,
aber... dadurch, dass wir in Bremen wohnten und das Meet and Greet mit DJ Bobo in Hamburg stattfand, war es für die Produktionsfirma günstiger, uns nach Hamburg zu fahren von Bremen aus.
Und da hattest du ein Meet and Greet mit DJ Bobo?
Genau. Und da war ich im Studio. Lori Stern, Loretta Stern, heute eine renommierte, große Schauspielerin.
Ja.
Hat moderiert damals. Das war das Jahr, in dem Leonardo DiCaprio mit Titanic ganz aktuell angesagt war und so. Und
Kate Winslet. Scheiße, da war richtig was los.
Ja. Und dann habe ich DJ Bobo kennengelernt und getroffen, ein Meet and Greet mit DJ Bobo live bei Bravo TV. Und, ich habe DJ Bobo gefragt, als ich bei 3 nach 9 jetzt war, vor 2 Wochen.
Ob er sich noch erinnert an dich?
Er kann sich aber nicht mehr erinnern. Aber trotzdem, ich erinnere mich noch, wie, was für ein volkstümlicher, cooler Künstler DJ Bobo war. Ich fand ihn immer scheiße musikalisch.
Aber er ist auf dem Boden geblieben.
Er ist ein total, ja, aber das Geile ist, du kannst den größten Scheiß machen, den du machen möchtest. Solange du dabei ein normaler, cooler Typ bist, nimmt dir das keiner übel. Ich meine, das müsstest du eigentlich wissen, Olli, oder?
Ja, das gibt's bei, ja, danke schön, sehr, sehr charmant.
Aber ja, komm,
das ist
nein.
Das ist ja bei Scherz, vielen ja, Bands so. Olli, ich kenne viele Bands.
Nimm's dir nicht zu Herzen, es war ein Scherz. Du machst keine Scheiße. Ja
zum Beispiel
Scheiße.
Auch, ich kenne ja auch ganz viele Musiker
du
und Leute.
Bist verhaftet wegen sexy.
Ich kenne ja ganz viele Leute, die hassen ja auch genauso wie du die Musik der Sportfreunde Stiller. Warum? Aber was man dann auch immer wieder gerne sagt, aber die sind so nett.
Aber DJ Bobo ist wirklich nett. Und weißt du, was der macht? Der macht Marktforschung, bevor der nämlich seine große, der macht ja eine Tour durch riesige Arenen, so Köln Arena und O2 World und so. Da kommen richtig 20.000 Leute zu DJ Bobo Shows.
Immer noch?
Immer noch.
Und dann macht er vorne Marktforschung und läuft mit Leuten
genau.
Mit so einem Klemmbrett rum.
Genau.
Und er fragt, was die gerne sehen
ja,
wollen.
Ja, weil er sich, genau. Er sagt von sich selber, er ist ein mittelmäßiger Sänger, er ist ein mittelmäßiger Komponist und ein mittelmäßiger Tänzer. Aber er ist ein guter Geschäftsmann und er umgibt sich gern mit Leuten, die Sachen besser können als er. Und das ist einfach ein cooler Zug und er ist da auch ganz offen mit und sagt dann einfach, ich mache Marktforschung, bevor ich meine Tour plane, weil wenn du so eine Tour planst, weißt du ja auch, du musst in Vorleistung gehen, wenn du so ein fettes Bühnenbild machst, so DJ Bobo-mäßig mit so LED und einem riesigen Clown und was weiß ich und Pferden und Wasserspielen und so, das kostet ja Millionen und deswegen sagt er, ich mache vorher Marktforschung und guck, ob das wirklich voll wird und deswegen funktioniert es halt auch immer noch bei DJ Bobo und die Leute kommen und es ist dasselbe Publikum, die auch zu Appassionata und Holiday on Ice gehen und so. DJ
das ist
Bobo
eine sichere Sache mit dem Publikum, oder?
Total. Und er hat auch selbst gesagt, am Anfang hat er gedacht, es kommen immer noch die coolen 19-jährigen Teenager. Obwohl, nee, coole Teenager waren es nie, die DJ Bobo gehört haben, aber Teenager. Aber ja. Es sind mittlerweile Leute zwischen 30 und 50, die mit ihren Kindern kommen. Und das ist, kann ich auch
voll nachvollziehen. Das ist aber auch so eine Geschichte, die jeder Musiker erzählt. Du, bei mir kommen sie alle. Da sind alte Leute, da sind junge Leute. Das ist so generationsübergreifend. Da sind die dann immer so stolz drauf.
Was hast du denn, was würdest du sagen, was hast du für ein Publikum?
Also bei mir kommen sie alle. Jung, alt, das ist so generationsübergreifend. Da kommen auch schon Leute mit ihren Eltern.
Nee, aber das ist, ich meine, hat es nicht Heinz Strunk mal gesagt, jeder Künstler bekommt das Publikum, das er verdient?
Das ist richtig. Und Philipp Bohr hat mal gesagt, ab 500 Leute, ne, kommen die Arschlöcher. Das hat er gesagt. Wenn du die 500er Grenze sprengst als Musiker, dann kommen die Arschlöcher.
Zum Glück sind wir bei Radio 1. Die 500 ist noch lange nicht überschritten. Wir machen gleich nach halb weiter, nach Wetter und Verkehr.
Aber eins muss ich noch kurz ergänzen. Hä? Ich habe manchmal auch vor 20 Leuten gespielt und da waren auch schon 10 Arschlöcher dabei.
Das waren aber Leute vom Team. Roadies.
Richtig, oder vom Haus.
Wen ich noch getroffen habe, nämlich Otti Fischer, Nasan Eckes, Judith Rakers, Giovanni De Lorenzo natürlich.
Das musst du mir gleich alles nach der
und
Werbung
vor allen
erzählen.
Und pass auf, und vor allen Dingen Sigmar Gabriel.
Oh!
Sigmar Gabriel, nicht Gunther.
Die Lichtgestalt des der SPD.
Da habe ich einiges zu erzählen, gleich nach Wetter und Verkehr und einem coolen Tipp hier bei Radio 1.
Ich freue mich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Olli.
Ja.
Es tut mir nochmal leid, ich wollte dich eben nicht angreifen.
Ach, ist schon okay. Hey Jan, das ist doch normal, das ist doch jetzt nichts Neues.
Das haben Leute schon auf deiner Facebook-Seite geschrieben.
Ja, aber öfter schon seit längerem.
Aber ich möchte gar nicht, dass das so rüberkommt, dass ich so ein Arschloch bin.
Ja, kommt aber so rüber. Aber ich weiß ja, dass du nicht so ein Arschloch bist. Aber jeder ist selber verantwortlich, so für wie er sich so gibt. Na, das kann ich dazu nur sagen.
Mann,
Jan, ne? Aber wenn du also das ist schon okay, ich bin auch nicht beleidigt.
Ja, wenn du das so... Ja, weil du weißt genau, ich nehme mir Sachen zu Herzen. Ich bin, du denkst immer, dass ich so ein skrupelloses Arschloch bin.
Aber
ich bin
ja
ein empathischer Typ eigentlich. Ich möchte nicht, dass Leute das kacke finden. Ich mache das ja auch nicht absichtlich.
Naja, also mir wird das schon so zugetragen von Leuten, dass du mir oft über den Mund fährst oder dann auch gerne mal auf meine Kosten. Aber weißt du was, das war in der Schule früher nicht anders. Also das war...
Aber ich möchte nicht so ein fieses Arschloch.
Das war auch zu Hause nie anders.
Bin ich ein fieses Arschloch?
Nee, es war eigentlich generell nie anders bei mir. Also deswegen ist es... Hey, ist schon okay, weißt
du? Aber du bist ein... Hm? Olli, weißt du was?
Nee, mach mal 5 Minuten alleine weiter.
Olli, wenn ich dich weinen sehe.
Nee, schon gut.
Das kann ich aber auch nicht mehr. Es tut mir so leid.
Aber das. Aber warum bist du denn immer so gemein?
Ich will gar nicht so gemein sein. Mein Manager sagt, das ist ein USP.
Weißt du, das ist auch das Problem, dass du...
Und sie hat gesagt, ich soll gemein sein!
Wechsel doch mal. Ich find's sowieso scheiße, dass Götz Elbershagen dich managt.
Aber der hat nichts mehr zu tun, seit er nicht mehr mit Jenny zusammen ist.
Komm mal her, lass mal wieder... Komm mal her. Siehst du das? Dann mach mal die Tränen da weg. Und den Tropfen da unten auch.
Also ich kann da nichts für. Man ist letztlich als Künstler ist man noch einfach nur eine Marionette.
Komm, wir müssen zusammenreißen. Es ist der Weihnachtstag, aber wir können auch mal die Emotionen.
Radio 1 ist hier sanft und sorgfältig.
Hallo.
Es ist 6 Minuten nach 4:30 am Sonntag.
Ja. Nee. Sag mal ganz kurz jetzt.
Sigmar, dass mal Gefühle zeig mal. Ne?
Ja, Mann. Aber jetzt mal Sigmar Gabriel.
Ja, also Sigmar Gabriel kam ein bisschen zu spät, ist schon ein bisschen her jetzt. Hat man vielleicht auch, also einige haben das vielleicht sogar gesehen. Sigmar Gabriel kam ein bisschen zu spät, weil er musste die Parteibasis überzeugen. Am 13., also am kommenden Freitag, muss er die Parteibasis der SPD über den Koalitionsvertrag abgestimmt haben. Dann ist das Mitgliedervotum rum. Ist ja so, dass die CDU, CSU, die können alle mit so einem Vorstands Abstimmungsding können sie den Koalitionsvertrag durchwinken. Bei der SPD muss die komplette Parteibasis abstimmen. 470.000 Leute müssen abstimmen über den Koalitionsvertrag. Und keiner weiß, ob die SPD das schafft oder ob die SPD das macht oder die Mitglieder das machen wollen oder nicht. Und Sigi ist gerade auf großer Deutschlandtournee und überzeugt die Basis davon, ja, dass es eine gute Idee ist, mit Horst Seehofer und Angela Merkel zusammen eine Koalition zu machen.
Hat er denn Helmut Schmidt noch dabei irgendwie, dass der auch nochmal, weil der ist ja immer noch derjenige, der am meisten Stimmen kriegt und am meisten meisten Energie also hat in der SPD.
Ja, naja. Ja, und zwar durch die Zigaretten, weil Zigaretten, ja, das wissen viele nicht, Zigaretten sind ein absoluter Energiespender.
Das ist wahr.
Sowas wie so eine Mischung aus Zucker und Koffein eigentlich.
Ja.
Zigaretten, der coole Energiespender für alte Leute. Nee, der war nicht mit dabei. Sigi kam ein bisschen später, er war noch, musste die Parteibasis überzeugen und war voll auf Adrenalin und hat direkt erstmal einen Weißwein bestellt.
In der Sendung.
Also alle haben Wasser getrunken, sogar Otti Fischer. Und bereitwillig wurde ihm Weißwein gereicht. Der musste zum Runterkommen, wenn man schon zum Runterkommen, wie so eine 60-jährige Hausfrau, wo der Mann Manager ist, die auch zu Hause immer sitzt und zum Runterkommen Weißwein trinken muss. Dann setzt er sich hin, war wahnsinnig auf Adrenalin und hat Weißwein getrunken. War aber, ich hatte ihn zum ersten Mal so richtig vis-à-vis kennengelernt, ja, muss ich sagen, wesentlich in Persona beeindruckender als so im Fernsehen, wo er gerne mal ein bisschen schwammig rüberkommt. Wie das Michelin-Männchen eigentlich oder so eine Mischung aus...
Der hat einen ganz guten Oberkörper, ne?
Ja, er ist übergewichtig, das muss man schon sagen.
Ist ein Kaventsmann.
Er ist ein echter Kaventsmann. Aber er ist mit feinem Bleistiftstrich gezeichnet. Er hat schon sehr feine Züge interessanterweise und ist ein sehr charismatischer, einnehmender, guter Rhetoriker. Also man merkt schon, der ist, fand ich wirklich beeindruckend. Also jetzt mal unabhängig von jeglicher parteipolitischer Zuneigung oder auch Abneigung, war das wirklich menschlich, persönlich sehr interessant. Und was er mir gesagt hat, als ich dann einwendete, aber Herr Gabriel, wäre es nicht viel einfacher, wenn man den Leuten einfach sagt, mailt uns, ob ihr mit dem Koalitionsvertrag einverstanden seid, dann müssen wir nicht 14 Tage warten, weil jetzt wartet das ganze Land seit 2 Wochen darauf oder seit einer Woche darauf, dass die am Freitag da ihre Zettel in den Briefkasten schmeißen. Ist ja schon so ein bisschen 1950, man kann ja auch einfach mailen.
Aber war das jetzt nicht gerade erst, wo sie die Zettel da reingeschmissen haben?
Nee, am 13. Kommt das Ergebnis, oder am 13. ist Einsendeschluss und dann kommt irgendwann das Ergebnis am Samstag von der Mitgliederbefragung. Also ist doch echt ein bisschen hin. 2 Wochen lang haben die sich Zeit erbeten, die Basis zu fragen. Und das ist schon, ich meine, im Zeitalter von E-Mail und Gmail, dass man das nicht schneller machen kann. Er hat aber gesagt, ein interessantes Argument, dass viele SPD-Mitglieder so alt sind, dass sie erstens keine E-Mail-Adresse haben und selbst wenn sie eine haben, sie nicht so gerne rausgeben möchten. Sie geben aber bereitwillig ihre Postadresse raus, aber nicht ihre E-Mail-Adresse.
Merkwürdig.
Warum geben denn Leute ihre Mailadresse nicht raus, aber ihre Postadresse? Ist doch viel schlimmer.
Ist viel gefährlicher auch, für die Postadresse, ja, rauszugeben. Oder die haben einen toten Briefkasten.
Ja, oder die haben eine Mailadresse, die so eine peinliche, noch eine AOL-Adresse von 1998. Meine Mailadresse von 1998 war übrigens jxx837653817@aol.com, weil ich beim Anmelden bei AOL, ja, mich einmal verklickt habe. Man konnte danach die Mailadresse nicht mehr ändern.
Und wie lange hast du die dann gehabt?
Oh, 5 Jahre oder so.
Oh, mega anstrengend, für alle mega anstrengend gewesen.
Ja, ja. Na, es hat damals noch keiner gemailt. Zum einen, weil ich keine Freunde hatte und zum anderen, weil niemand E-Mail hatte.
Mit wem würdest du am liebsten mal die Saunalandschaften im Artemis besuchen? Mit Frank Steinmeier oder mit Sigmar Gabriel?
Sigmar Gabriel.
Warum?
Weil er war wirklich ein lustiger Typ. Echt ein lustiger Typ. Also der erste lustige Politiker, der auch echt gute Pointen gelandet hat. Also wirklich
überraschend. Sag mal eine.
Will ich jetzt auch nicht wiedergeben. Wird auch schmierig, wenn ich es jetzt mache. Aber der wirklich aus dem Stegreif heraus ein lustiger Typ war. Und als man ihn aber darauf angesprochen hat, seien Sie mal lustig, hat er direkt gemerkt, oh, ich muss aufpassen. Ich darf nämlich nicht zu lustig sein.
Sonst wirst du so ein Politclown.
Ja, und das ist total irre. Ich glaube, dass als Politiker, man macht sich keine Vorstellungen. Gerade wenn du so ein exponierendes Amt, der wird ja vielleicht Vizekanzler.
Vielleicht, ja.
Vielleicht, wenn das jetzt klappt mit der Mitgliederbefragung. Aber wenn du so ein exponiertes Amt hast, da kannst du noch so ein cooler Typ sein. Du musst der Oma in Berchtesgaden genauso gefallen wie dem Fischer in Kiel oder dem Assi in Bottrop genauso.
Oder dem Radio 1-Hörer.
Dem Akademiker, der bei Radio 1 hier die Stirn runzelt, wenn wir am Sonntag auf Sendung sind. Du musst allen gefallen und du wirst dann automatisch so eine komische Konsensfigur, so ein schlipstragender Typ, das alles, du wirst komplett entmenschlicht, weil du Angst hast, dich in ein Fettnäpfchen zu setzen, vor lauter, ich muss wählbar bleiben.
Sag mal, Jan, jetzt bist du 32, glaube ich, oder? Oder ja. 33, 32? Mhm. Wenn du jetzt in 8 Jahren alles erreicht hast, so mit 40, ne, so in meinem Alter, und du hast wirklich in der Medienlandschaft wirklich alles aufgerollt, hast eine gute Late-Night-Sendung gehabt und merkst irgendwann, ich möchte nochmal was anderes, ich will aber irgendwie beim Volk bleiben. Würdest du in die Politik gehen? Wäre das eine Sache, die dich interessieren würde, so mit 40 zu sagen, so, ich bin bereit, jetzt auch was wirklich zu was zu verändern?
Habe ich mir schon mal überlegt, Olli, habe ich mir schon mal überlegt.
Ich kann mir das bei dir so ein bisschen vorstellen. Du hast was vom, und das meine ich jetzt gar nicht mal negativ, aber du hast was von jemandem, der Leuten was verkaufen kann. So, mhm. Ne?
Ja, ich habe auch schon überlegt, bei QVC mal anzufangen, weil sich das wirklich lohnen soll. Der Sascha Heiner, der da immer, der macht da, ist so Schlagersänger und Verkäufer. Der
hat Heiner Geißler?
Sascha Heiner Geißler, genau, der Sohn von Heiner Geißler. Der hat gesagt, es lohnt sich, ist ein guter Job und soll man machen, wenn man Leuten gut was verkaufen kann. Nee, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das ist, ich habe eher überlegt, ob ich so jetzt 10 Jahre noch so ein Produkt wie Glump zum Beispiel oder die Jan Böhmermann Junkie-Stütze mit Hilfe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Welt bekannt mache und dann einfach mit 40 den großen Cash-In einfahre. Also einfach zum kommerziellen Radio gehe und das einfach alles wirklich verkaufe.
Und dabei Energy arbeitest oder was?
Ja, und dann einfach Glump wirklich verkaufen. Wenn die Leute das kennen und denken, wann gibt's das endlich zu kaufen und dann zum Privatfernsehen wechseln und dann einfach es wirklich verkaufen und dann richtig einen Reibach machen.
Ich finde dieses Getränk, ich finde, also mir geht das immer auf die Nerven, wenn du Werbung für diesen Quatsch machst.
Ich weiß, aber ja.
Das geht auch vielen auf die Nerven.
Ich weiß.
Das muss man auch mal jetzt ganz, nee, jetzt mal kurz, ja. Besser. Das geht auch vielen auf die Nerven. Also dieses Glumzeug ist echt durch, finde ich. Ich habe ja einmal in eurer Sendung das getrunken. Das schmeckt auch eklig und also ich finde, das ist, ich finde, da solltest du jetzt langsam mal an so einem neuen Produkt feilen. Wirklich.
Die Jan Böhmermann Junkie-Stütze.
Ja, genau, da würde ich jetzt mal weiter dran. Also
ja, aber es ist eher so ein Nischending. Glump ist ja ist ein Massending. Aber das Ding an Glump ist, und da habe ich mir von den Marketing-Experten mal Radio 1 was abgeguckt, wenn einen selber eine Sache, die man verkauft, so kolossal nervt, dass man sie nicht mehr hören kann, dann ist sie gerade beim allerersten im Volk überhaupt erst angekommen. Also man selber hat ja überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie bei Leuten, die das ja nur sporadisch hören, so eine Sache, die man in der Sendung mal plackt, wie das ankommt. Und wenn es einem selber zu den Ohren rauskommt, dann erst ist so und fängt so langsam an, bei den Leuten anzukommen.
Ich sag dir aber mal eins, Jan. Viele große Persönlichkeiten sind nebenbei Erfinder gewesen, aber sie sind nie durch ihre Erfindung berühmt geworden. Bud Spencer hat zum Beispiel den Spazierstock erfunden, der auch gleichzeitig ein Stuhl ist, den man aufklappen kann. Hat sich nicht durchgesetzt. Er besitzt zwar das Patent. Damals genauso. Wie heißt er nochmal?
Dings.
Adenauer hat hier die Sojawurst erfunden, ne?
Ja.
Wird er aber auch nicht für irgendwie jetzt, also
Er steht immer, die Sojawurst wird immer im Schatten seiner mittelmäßigen Kanzlerschaft stehen.
Richtig, so wollte ich das ausdrücken. Und da gibt es ganz viele, ganz, ganz viele, die sowas gemacht haben schon irgendwie. Und Erfindungen an sich sind leider nicht so bahnbrechend, also du müsstest schon wirklich das fliegende Auto erfinden, um irgendwie...
Ja, das wäre mal was. Oder ein Hoverboard. Warum gibt es eigentlich bei Zurück in die Zukunft im Jahr 2015 gibt es Hoverboards? Wir haben jetzt noch genau 2 Jahre Zeit, das Hoverboard zu erfinden. Ansonsten verklage ich Steven Spielberg, weil er einen unrealistischen Film gemacht hat.
Ja.
Und die Autos fliegen nämlich immer Luft. Stell dir mal vor, 1985 wurde Zurück in die Zukunft gedreht. Und da war die Zukunft 2015. Mhm. 2015, das sind also 10, 20, 30 Jahre weiter. Und 1985 hat man gedacht, 2015 gibt es fliegende Autos. Und das Hoverboard. Und
vielleicht gibt's das ja in 2 Jahren.
Nein, in 2 Jahren.
Warum denn nicht?
Es gibt noch nicht mal ein Elektroauto. Wie sollst du denn das?
Elektroauto gibt's schon.
Ja, aber nur scheiß Elektroauto.
In Tokio.
Warum? Olli, sag mal, kann es sein, dass du jetzt eine große Reise vor der Brust hast eigentlich?
Ja.
Aber du darfst nicht drüber reden, ne?
Darf ich nicht drüber reden, aber okay, ich mach's trotzdem.
Nee, komm, lass uns.
Mach ich nachbar, wir spielen jetzt für dich eine kleine Überraschung.
Hä?
Hier ist Huey Lewis in the News mit dem Titelsong von Zurück in die Zukunft.
Wirklich?
Ja, und danach erzähle ich dir von meiner großen Reise.
Bis gleich. Back in the game. Sanft und sorgfältig, es ist gleich 5 Uhr.
Ja, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich würde das auch verschieben auf die 2. Stunde. Ich wollte dir erzählen von meiner großartigen Reise, aber ich kann ja schon mal ein bisschen anteasen. Ich fliege nach Tokio und anschließend gleich noch in ein anderes Land danach.
Darfst aber noch nicht verraten, weil das im Rahmen einer der großen Olli Schulz Welttournee ist.
Genau.
Du machst jetzt DJ Bobo-mäßig Marktforschung und zwar selber in Tokio und in Moskau, ob die Leute bereit wären, zu 20.000en in Arenen zu kommen, um die große Olli Schulz Appassionata Pferdeshow on Ice sich anzugucken.
Da bin ich immer so ein bisschen neidisch auf Künstler, also auch deutsche Künstler, die es irgendwo im Ausland geschafft haben, aber jetzt nicht unbedingt in der USA, sondern zum Beispiel Thomas Anders, Sänger von Modern Talking, ne? Mhm. Der ist immer noch so ein Halbgott für die Russen, ne? Weil damals Modern Talking in Russland wahnsinnig populär war und wenn der in Russland ist, dann wird er echt auf einer Sänfte durch den Kreml getragen, ja, und wird dort irgendwie, selbst Putin küsst ihn die Füße und lackiert ihn die Fußnägel, weil die sind einfach dermaßen Modern Talking Fans immer noch in Russland, und in Russland haben sich Modern Talking auch nie aufgelöst. Das sind immer noch die Größten da. Echt jetzt.
In Russland, genau, in Russland weiß keiner, nee, die einfach nur in Russland sind sie noch zusammen, haben sie auch nicht gestritten.
Vor allem auch Dieter Bohlen mit seiner anti-homosexuellen Haltung.
Ja, sehr gut.
Viele Freunde in Russland. Ja. Weil der ja auch so ein Macho-Typ ist, weißt du?
Ich jetzt mal gerade kurz, ich habe eine Geschichte über Dieter Bohlen gehört, da ist mir wirklich das Blut in den Adern gefroren. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Es kann sein, dass es nur so eines dieser schlimmen Mediengerüchte ist. Ich glaube, auch wenn ich das jetzt erzähle, gibt es direkt Ärger vom Anwalt. Also ich habe gehört, deswegen muss ich das anonymisieren. Ich habe gehört von, also vergesst mal den Namen Dieter Bohlen. Okay. Vergiss mal bitte.
Ja, mach ich.
Und vergiss auch mal die Sendung DSDS.
Okay.
Ich habe gehört, dass es im Rahmen einer Sendung eines großen kommerziellen deutschen Fernsehsenders eine Art Casting gab, wo Leute gesungen haben und die wurden beurteilt von einer Jury. Kann ja irgendeine Jury sein und irgendein Sender sein. Kann The Voice sein, DSDS, Supertalent, egal.
Egal.
Und dass einer dieser Kandidaten beim Vorsingen einem der Jurymitglieder eröffnet hat, dass er auch schon mal Kandidat bei einer anderen Castingshow, aber bei einem anderen Sender war.
Ja.
Und dass dieser Juror dann so ausgeflippt ist, dass er aufgestanden ist und dem Kandidaten eine Ohrfeige gegeben hat. Und dass daraufhin dann allen am Set
die Kinnlade runtergefallen ist.
Ja, und es war auch zufällig ein Reporter einer großen deutschen Boulevardzeitung dabei.
Und die haben das jetzt im Giftschrank.
So, aber der hätte das dann fast berichtet, aber dann am nächsten Tag gab es eine Reihe von einstweiligen Verfügungen, eidesstattlichen Erklärungen, dass dieser Vorfall nie stattgefunden hat. Und zwar sowohl von den Vertretern des Fernsehsenders, von der Produktionsfirma und auch von den Beteiligten, allen Beteiligten.
Ja, guck mal, und da finde ich Sido gleich viel sympathischer. Der hat nämlich direkt einfach vor laufenden Kameras den einem Typen bei Die große Chance, einer österreichischen Sendung, direkt eine geklatscht, weißt aber du?
Es hat jetzt mit Dieter Bohlen nichts zu tun, muss ich mal eben ganz kurz ehrlich sagen. Es hat nichts mit Dieter Bohlen zu tun.
Nee, Dieter Bohlen hat bestimmt keinem Kandidaten bei Deutschland sucht den Superstar eine reingehauen. Das glaube ich nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, glaube ich nicht. Aber Sido, ne, der hat das gemacht. Und der hat dann auch, und weißt du was? Und keiner hat,
weißt du, was ich erstaunlich fand bei
Sido, das hat ihm keiner richtig übel genommen, weil man hat auf diesem Video auch dem Typen gesehen, den er eine geklatscht hat. Und der wirkte nach 2 Sekunden vor der Kamera schon so unsympathisch, dass man irgendwie gedacht hat, der hat es voll verdient.
Ja, und weißt du, ich habe in den letzten Monaten hat sich in mir so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Sido-Fantum, als ich ihn kennengelernt habe, als er mal bei uns zu Gast war, letztes Jahr, als ich mit Colin Fernandes die Sendung gemacht habe bei ZDF Kultur, da fand ich ihn schon extrem angenehm.
Das liegt daran, dass der immer voll getränkt ist mit Marihuana.
Das ist total scheiße.
Was Böses.
Total scheiße. Aber auch als er dann diesem einen Typen in Österreich einen reingehauen hat, habe ich auch gedacht, wenn ich Sido wäre, ich hätte dem auch einen reingehauen, weil er ist einfach ein Arschloch.
Aber hättest du ihm auch einen reingehauen, wenn du Jan Böhmermann gewesen wärst?
Das ist eben das Ding. Ich habe eh so eine Schwierigkeit mit meinem Image. Ich habe von einem Kollegen kürzlich bei Radio 1 gesagt bekommen, dass ich ein Arschloch bin und dass ich immer so zynisch rüberkomme, und das nehme ich mir wirklich sehr zu Herzen. Ich hätte es wahrscheinlich selber nicht gemacht. Ich glaube, es sind sehr, sehr weiche Hände.
Gewaltfantasien, kleine Geschichten, Anekdoten zu Weihnachten, das und vieles mehr. Heute auf Radio 1 bei Sanft und Sorgfältig. Jetzt gibt es erstmal gleich Verkehr, Wetter, Nachrichten.
Und die großen 5 Ohrfeigen der Weltgeschichte vielleicht gleich? Oder fallen es nicht 5 ein?
Doch, die großen 5 offiziellen Schlägereien. Genau.
Oh,
also,
die großen 5 Streitereien vor der Kamera.
Finde ich super.
Finde ich auch sehr, sehr gut.
Ja, alles das in der zweiten Stunde heute. Das Potpourri der guten Laune wird wieder angerührt. Wir freuen uns auf Sie. Bis gleich.
Bis gleich.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Wir sind's, die beiden eidesstattlichen Erklärungen von Radio 1. Es hat die vergangene Stunde hat nie stattgefunden, erkläre ich hier an Eide statt.
Ja, das ist alles gar nicht passiert. Das war ein schlechter Traum, den Sie hatten, weil Sie gestern wieder die alten Spekulatius gegessen haben vom letzten Jahr, die einfach nicht vom Teller wandern. Kennst du das auch? Da ist dieser Teller, dieser mit Nüssen, und am Ende, also du isst dir nur die Leckereien raus, ne? Ich habe immer von meiner Oma so einen Pappteller bekommen, da waren Nüsse dann, und da waren dann auch hier Dominosteine, Spekulatius, und am Ende, da war da nur noch der Siff, den keiner essen wollte, und der stand aber trotzdem noch Wochen, Monate lang im Zimmer rum, und irgendwann ist zu so einem Brei geworden aus Nussschale, und dann sind da auch so Schrauben reingewandert und Popel und all das, und dann hast du so ein wie die Achse des Bösen, den Teller des Bösen, weißt du? Und dann so ein Tzatziki-Stückchen drin und irgendwie eine Seite vom Werner-Heft.
Eine Seite vom Werner-Heft.
Naja, und eine Hautsalbe und das irgendwie.
Oh, übrigens, ich habe eine ganz tolle Handcreme mit 5% Urea.
Und Urea 15 Urin, habe ich gerade gedacht.
Ja, und das ist wirklich, wird aus Harnstoff gewonnen. Das ist eigentlich auch nur, es ist konzentrierte menschliche Pisse. Aber es ist sehr gut für die Haut. Und wenn man kein Urea zur Hand hat, kann man sich auch auf die Hände pinkeln. Das ist genauso hilfreich.
Meine allererste Punkband hieß Harnröhrer. Das war damals der Name. Hat sich aber dann nicht durchgesetzt innerhalb der Band.
Meine erste Band war No Use for Sedative.
Okay.
Kein Gebrauch für Betäubungsmittel oder Beruhigungsmittel. Und ich bin rausgeschmissen worden, weil ich nicht rockig genug war.
Und dann hatten wir noch eine Idee für einen Bandnamen. Und die Band gab es dann tatsächlich, aber das war nicht wir. 10 Meter Feldweg, so wollten wir uns auch mal nennen, weil ich das damals so witzig fand, wenn du irgendwo in die Kasse gehst, also im Plattenladen, sagst du, ich hätte gerne 10 Meter Feldweg. Und dann gibt es jetzt wirklich eine Band. Und ich frage mich, ob die sich so benannt haben, weil sie das von uns geklaut haben. Das habe ich nie wirklich nachgeforscht, weil ich auch zu faul bin, sowas.
10 Meter Feldweg, das kenne ich eher aus so, das Auto wurde 10 Meter ausgebrannt, 10 Meter in einem Feldweg gefunden. Ja. Das ist eher 10 Meter Feldweg, denke ich immer an so an Kindesentführer, die dann mit ihren Kombis, mit den unauffälligen Kombis, dann 10 Meter in den Feldweg reinfahren, um ihr Schandwerk zu vollenden. Und das ist immer
das
leider.
Das ist ein Thema wieder zu Weihnachten, Jan, also.
Aber es ist eine ganz schlimme Assoziation, habe ich mit 10 Meter Feldweg. Auch Aktenzeichen XY. Immer die Leiche wurde 10 Meter in einem Feldweg gefunden. Also ist ehrlich gesagt, du wächst in mir irgendwelche Assoziationen. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der bei 10 Meter Feldweg nicht an einen Plattenladen denkt, sondern an ein schlimmes Verbrechen.
Sag mal, hatte ich früher auch als Kind Aktenzeichen XY mehr gegruselt als der Alte und Derek zusammen, ja. Und weil das ja immer so echte Fälle waren, das fand man echt gruselig.
Ja, bei uns begann ja damals der Kriminalfall des Maskenmannes, also ein in Norddeutschland,
ja.
Ging ein Sexualstraftäter um, der kleine Jungs nachts aus Schullandheim entführt. Das ist ein ernsthafter Fall, wirklich wahr. Und das war ganz schön, weil mein Vater ist ja Polizist gewesen. Damals war er bei der Kriminalpolizei und als Sohn eines Polizisten bist du extra sensibilisiert und gebrieft für alles, was an Kriminellen durch die Gegend läuft. Es war zum Beispiel früher so, dass wenn ich mit meinem Vater durch die Fußgängerzone in Bremen Fegesack gelaufen bin, als Jugendlicher,
ja.
Oder als Kind vielmehr, so als 8-9-Jähriger, wieder Hand in Hand durch die Fußgängerzone gelaufen sind zum Eisessen und mein Vater irgendwelche merkwürdigen Gestalten gegrüßt hat, das waren halt, als er noch bei der Schutzpolizei war, das waren halt die Junkies und Verbrecher vom Vorabend, die er einfach mal in den Knast gesteckt hat und man grüßte sich dann als Polizist in Zivil und als Verbrecher in Zivil, der dann teilweise war das ja sogar so, dass ich mit irgendwie den Kindern von Verbrechern in der Klasse war und mein Vater die irgendwie festgenommen hat am Abend vorher und ich wusste halt dann, das war der Sohn.
Ist das wirklich so?
Ernsthaft, ja, natürlich.
Also dein Vater hat andere Väter festgenommen und die Kinder...
Ja, und die haben sich auch gegrüßt natürlich.
Aber also wussten die Kinder, dass dein Vater deren Vater festgenommen hat?
Also ich wusste das umgekehrt. Ich glaube nicht, dass die Kinder das umgekehrt wussten, weil das ist ja bei Verbrechern so. Natürlich wollen die ihren
Kindern... Da warst du schon wieder in so einer Machtposition.
Nein, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich
weil du
so,
wusstest was über die und hast auch abschätzig dann über die Familien
überhaupt
gedacht,
nicht.
Oder?
Das war ganz im Gegenteil. Das war eher sowas wie so ein bizarres Also es war sowas wie, das sind bizarre Arbeitskollegen von meinem Vater. Weil das ist wirklich so. Das ist ehrlich so, wenn du in einem kleinen Revier groß wirst oder dein Vater quasi ein Polizist im Polizeirevier ist in einem dörflichen Stadtteil und die Verbrecherszene ist auch überschaubar gewesen in Fegesack und die Polizistenszene auch und dann trifft man sich halt in der Fußgängerzone und witzigerweise war das immer so, man hat sich echt freundschaftlich nett gegrüßt und mein Vater wusste halt, es ist ein Betrüger oder ein Räuber und er ist halt mit seinen Kindern im selben Eiscafé gewesen und man hat sich irgendwie auf eine ganz komische Art nett verstanden. Das war, ist schon echt interessant.
Verbrechen ist auch nicht mehr das, was es früher mal war.
Das ist aber immer schon so gewesen. Nee, der Dorfverbrecher und der Dorfpolizist, die sind auf eine Art
auch verwandt.
Die einander.
Sind auch verwandt ja. Und vielleicht treffen die sich sogar auch im Bordell.
Man braucht sich. Der ohne den einen gäbe es den anderen nicht.
Das stimmt, das ist nun mal so. Aber Verbrechen ist nicht mehr so wie, ich war ja jetzt auch, ich habe mich so ein bisschen mit Verbrechen auseinandergesetzt in letzter Zeit und im Gefängnis zum Beispiel, das ist ja so ein Mikrokosmos, ne?
Ja.
Und da ist es auch so, die Wärter, die da arbeiten und auch die Insassen, die haben ja so ein Verhältnis zueinander. Du musst natürlich eine Distanz behalten, ganz klar, aber mit der Zeit ist es nun mal so, du arbeitest ja 12 Stunden, hast immer mit den gleichen Leuten zu tun, dass du doch eine Basis findest, wo du dich dann verstehst. Ne? Also wo du dann und was ganz häufig vorkommt, das habe ich jetzt gelesen, ist, dass im Frauenknast sich sehr oft die Bediensteten, also die Wärter, was man nicht sagen darf, Wärter, dass die sich verlieben in die Frauen. Aber umgekehrt, also dieses Gerücht davon, dass sich ganz viele Frauen in Knastis verlieben, das war mal früher so. Was heute wirklich aktuell ist, ist im Frauengefängnis sich sehr oft die Bediensteten, die Justizbeamten, sich in die Frauen verlieben.
Oh.
Das passiert sehr, sehr häufig, ja. Das soll sehr häufig
aber
passieren.
Aber ist es denn so, dass männliche Wärter in einem Frauenknast arbeiten?
Ja klar, es arbeiten ja auch Frauen im Männerknast. Und zwar sehr, sehr viele. Ja, wirklich. Also ich habe da jetzt gerade ein paar Erfahrungen gesammelt in einer Recherche und es ist wirklich so, dass da auch ganz, ganz viele Frauen arbeiten. Und die sind auch noch attraktiv. Das sind nicht so, dass das jetzt, aber da muss man irgendwie wahrscheinlich auch einfach mal dann seine gesamte Sexualität und das ganze Denken drumherum ausschalten. Aber
wie soll das denn gehen? Wie kannst du denn in so einem Job, man kann seine Sexualität nicht ausklammern.
Wieso kannst du doch auch? Machst du seit über 30 Jahren sehr, sehr gut, Jan.
Olli, darf ich mal was Weihnachtliches zum Thema Verbrechen und Polizei und so sagen?
Ja, ich wollte auch noch eine Sache ganz kurz sagen, zu romantisieren. Früher, heute bist du im Knast, weil du irgendwie die gesamte Festplatte voller Pornos hast oder so. Früher warst du Tresorknacker oder Heiratsschwindler. Das ist, ich meine, das ist alles nicht gut.
Man aber ist nicht im Knast, weil man die Festplatte voller Pornos hat. Man muss die Festplatte schon voller Kinderpornos haben und dann ist man auch zu Recht im Knast.
Man ist natürlich zu Recht, also dass man zu Recht im Knast ist, so oder so, das ist klar, wenn man sowas macht. Aber, und auch wegen illegalen Downloads oder irgendeiner Scheiße, bist du im Gefängnis.
Kommst du nicht wegen illegalen Downloads ins Gefängnis?
Natürlich, wenn du dann nicht die Strafe zahlst. Kommst du auch ins Gefängnis. Naja. Aber auf alle Fälle finde ich es viel romantischer, wenn du sagst, warum sitzt du denn? Ja, ich bin Tresorknacker.
Ja.
Finde ich besser, als wenn du sagst, ja, ich hätte jetzt Festplatte voller Pornos gehabt.
Und ich bin ja eh so ein großer Freund, das war echt auch Teil meiner Weihnachtsansprache zum zweiten Advent.
Ja.
Ich bin großer Freund von so einer Subjustiz, so einem auch bei Verbrechern Gefühl von Anstand und Ehre. Weil es gibt nämlich Verbrechen, es gibt Verbrechen. Wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, einen Geldtransport ausraubst und natürlich bist du dann Verbrecher und gehörst eingesperrt.
Ja.
Und wenn du dann die dicke fette Beute machst und dann mit Millionen abhaust, aber dann einfach den Geldtransportfahrer nur irgendwie rauslässt am Feldweg, 10 Meter Feldweg und den dann frei laufen lässt und sagst, find den Weg ins nächste Dorf, ich will einfach nur das Geld. Das ist die eine Art von Verbrechen. Und ich würde mal sagen, das ist noch okay.
Weißt aber du, wenn du dem Typen irgendwie mit dem Hammer aufs Bein haust.
Ja, genau, weil du ein perverses Schwein bist und einfach nicht das Maß kennst. Oder wenn du eine Oma ausraubst, irgendeine 80-jährige Oma, und der irgendwie 50 Euro Rente klaust. Oder weißt du, es gibt Verbrechen und Verbrechen. Ich glaube, es ist im Gefängnis auch so. Es gibt eine Hierarchie und eine Art von Verbrecher-Ehre.
Oh ja, das gibt es.
Total, ja, aber kann ich auch absolut voll verstehen. Es gibt nämlich auch Verbrecher haben ja eine normale Erziehung genossen oder wissen, was gut und böse ist.
Aber lässt unsere Gesellschaft überhaupt noch ehrenwerte Verbrecher zu? Ist es nicht inzwischen so, dass wir so urteilen? Wir urteilen ja über alles. Wir leben ja in einer Urteilsgesellschaft. Wenn das Fernsehprogramm nicht gut ist, wird sofort alles verurteilt und ist alles doof und so. Und man findet alles irgendwie blöd und so. Und kann man überhaupt noch sagen, ja, das ist Verbrecher gewesen, ohne dass man gleich das abschätzig meint, sondern einfach sagt, ja,
klar.
Ja,
natürlich, also natürlich kann man
aber
das sagen.
Die Generation nach uns, die können das doch alle
guck
nicht.
Guck mal zum Beispiel Dagobert, der ist resozialisiert. Dagobert, der Kaufhauserpresser, der Karstadt-Erpresser,
ja,
der immer penibel darauf geachtet hat, wenn er irgendwie Karstadt schaden wollte, dass kein Mensch zu Schaden kam. Also angeblich hat er das getan. Und der die Polizei an der Nase herumgeführt hat, so ein sympathischer Verbrecher. Den habe ich auch mal kennengelernt im Rahmen meiner Sendung damals. Und habe das Gefühl gehabt, das ist ein sympathischer Verbrecher. Und weiß auch noch aus eigenen Erzählungen zu Hause, weil mein Vater eben damals bei der Polizei war. Und das war damals auch bei der Polizei so, dass die Kriminalpolizisten schon gesagt haben, Hut ab, den wollen wir zwar fangen, den Schweinehund, aber irgendwie ist das schon ein cooler Verbrecher. Und der hat uns ganz schön an der Nase rumgeführt. Und das dann trotzdem auch bei Polizisten so eine Art von, natürlich ist da kein Hass.
Anerkennung oder, entsteht.
Ja, natürlich. Es entsteht eine Anerkennung, wenn ein Verbrecher sich an die grundlegenden menschlichen Regeln hält. Also keine Leute zu Schaden kommen lässt und natürlich ist er trotzdem Verbrecher, natürlich gehört er trotzdem eingesperrt, das ist ja trotzdem so, aber es gibt immer noch so eine Art ehrenwertes weihnachtliches Verbrechen fast. Also liebe Verbrecher, wenn ihr jetzt gerade draußen irgendwie in Görlitzer Park lauft und Leuten Kinderwagen klauen möchtet, könnt ihr gerne machen, solange ihr darauf achtet, dass das Kind nicht drin liegt und irgendwie nicht da keiner zu Schaden kommt oder sowas. Und Kinderwagen klauen ist aber, obwohl Kinderwagen klauen ist schon ganz schön niedere Scheiße.
Ja,
wer
aber
klaut den Kinderwagen?
Das finde ich auch ziemlich scheiße. Aber Walter Schweifels, der Sänger einer amerikanischen Hardcore-Band, ein Freund von mir,
ja,
der in Kreuzberg lebt, ja, also beziehungsweise im Sommer immer in Kreuzberg ist und auch im Winter, dem haben sie erstes Jahr an Weihnachten, also am ersten Weihnachtstag, wollte er wiederkommen, die sind ein paar Tage weggefahren, er schließt die Wohnung auf, wundert sich schon, warum das Schloss so komisch aufgeht, zack, und dann war die gesamte Wohnung leergeräumt. Alle seine Rechner weg und auch die Geschenke, die unterm Weihnachten Weihnachtsbaum waren, sie ihm geklaut. Und das, weiß ich nicht, wo würdest du sagen, ist das ehrenwert oder nicht, wenn man die Weihnachtsgeschenke unter dem Weihnachtsbaum klaut?
Naja, also das gehört sich wirklich nicht, das ist richtig scheiße.
Ja.
Aber andererseits, ich meine, immerhin haben sie keine Scheiben eingeschlagen, sondern das Schloss aufgebrochen und es war keiner da. Ist halt so, ich meine, das ist halt, mir haben sie mal das Portemonnaie geklaut in der Innenstadt, Taschendiebe, und ich habe das nicht gemerkt und habe ich schon eine Art von echter Anerkennung entwickelt, dass sie mir das einfach aus der Tasche gezogen haben und dann noch mit meiner Kreditkarte an einem Bahnautomaten, was anscheinend geht, ohne dass man eine Geheimnummer eingeben muss, für 300 Euro Bahnfahrkarten gekauft. Also da habe ich schon gedacht, okay, wenn ihr das hinbekommt, Freunde, dann ist es aber auch Hut ab, dann ist es auch euer Geld. Das zahle ich, das meinetwegen gerne, denn
das finde ich auch dann okay, aber es ist keine große Geschichte, ich wurde von der Oma verarscht. Ich wollte einen Einkaufswagen haben im Supermarkt,
ja,
und dann kommt so eine Oma mit dem Supermarkt und meint, hier 1 Euro, könnt ihr gleich weiternehmen. Dann nehme ich den, gib ihr den Euro.
Also nicht kein Euro.
Und dann war da natürlich so ein Plastikchip drin, als ich dann lach. Und dann habe ich aber auch gedacht, okay, ist nur ein Euro, aber sie hat auch mit so einem lieben Lächeln mir diesen Wagen gegeben, ja, und war sich natürlich bewusst, diesen Lutschbuddelgesichter, den nehme ich jetzt mindestens einen Euro ab, ne?
Ja, na gut, ein Euro.
Und dann habe ich gesagt, ist okay.
Man verliert das Maß für, wie viel ist eigentlich Geld, ne, wenn man bei ProSieben eine Sendung hat.
Oli. Witzig. Nee, aber es waren halt nur ein Euro. Es gibt Sachen, wo man auch schon um mehr betrogen wurde und so, ne?
Ja, ja, ja.
Ich habe wieder, zu Weihnachten lese ich immer am liebsten verschiedene Bücher, zum Beispiel von Fritz Zorn, das Buch Mars. Kennst du das?
Nee, ich habe lange nicht mehr gelesen. Ich habe wenig Zeit zum Lesen gerade.
Ich würde jetzt gerne ein Lied spielen, danach würde ich dir mein Lieblingszitat von Fritz Zorn vorlesen, weil das irgendwie in die weihnachtliche Zeit passt.
Cool.
Bis gleich. Hey Jan.
Hey Olli. Es ist jetzt schon dunkel draußen, richtig dunkel, ne?
Es ist richtig dunkel, ja. Wie im Arsch vom Weihnachtsmann, ne? Der ist jetzt ja auch wieder unterwegs.
Ja, in Form von Sigmar Gabriel. Habe ich eigentlich schon meine Sigmar Gabriel-Geschichte zu Ende erzählt? Ja, glaube ich schon, ne?
Ich glaube ja. Außerdem, ich bin dann irgendwann ausgestiegen, kopfmäßig.
Otti Fischer saß bei 3 nach 9 direkt
neben mir. Hat der nicht Alzheimer?
Nee, der hat Parkinson. Aber ich glaube, Otti Fischer ist so gewichtig, der hat so viel Fett an den Knochen, dass das selbst Parkinson nicht in der Lage ist, das alles so zum Zittern zu bringen.
War der denn gut drauf?
Der war wahnsinnig gut drauf, aber man muss sagen, Otti Fischer hat mittlerweile den Helmut Berger Talkshow Award verdient. Das sind so diese zynischen Talkshow-Redaktionen, die sagen, wir brauchen noch einen kaputten, fertigen Typen, den wir da hinsetzen, mit dem alle Mitleid haben. Er ist wirklich, ich sag mal, gesundheitlich, optisch und auch körperlich, sollte man ihn nicht mehr in Talkshows setzen. Er sollte sich nicht mehr in Talkshows setzen. Er sollte überhaupt nicht mehr im Fernsehen stattfinden, um das kleine bisschen restliche Würde zu behalten, was ihm die Boulevardzeitungen noch gelassen haben. Ist ehrlich, ist ein lieb gemeinter, ist auch ein Downer total, aber man hat das Gefühl, körperlich und auch inhaltlich und auch von der sprachlichen Verständlichkeit ist es nicht mal mehr so ein skurriler Helmut-Berger-Effekt, dass man denkt, der hat sich gerade irgendwie Backstage die Nase voll mit Koks gemacht und jetzt redet er wirres Zeug, sondern es ist echt so, dass man denkt, Otti,
ich konnte diesen ganzen Talkshow-Auftritten auch von Helmut Berger nie richtig was abgewinnen.
Nee, das ist einfach.
Ich fand das immer irgendwie doof, darüber sich zu sehr zu echauffieren. Ich bin auch kein, muss ich auch sagen, kein riesiger Klaus Kinski-Fan von diesen ganzen Ausrastern.
Naja, obwohl, das ist ja was anderes. Das hat ja, jetzt also erst im Nachhinein durch diesen Kindesmissbrauch so ein ganz schlimmes, eine schlimme
ja,
Farbe bekommen.
Ja, aber auch vorher, ich fand nämlich immer dieses, ach, das war so ein Enfant terrible, Klaus Kinski, der hat sich immer so in die Rage gesteigert. Ich finde, der war teilweise einfach nur unfreundlich und asozial. Der hat bestimmt ein paar ganz gute Filme gemacht, aber meistens war der einfach nur laut und hat auch wirre Scheiße geredet.
Laut und Scheiße.
Wirklich. Und das wurde dann so abgekultet und wird meistens auch von jungen Leuten abgekultet, die sagen so, oh, der Kinski, Alter, das ist noch ein Original gewesen. Ja, ein Original, dann nimm mir mal 5 gute Filme mit Klaus Kinski. Das sind alles die Filme mit Werner Herzog. Den größten Erfolg hat er wirklich Werner Herzog zu verdanken, der einfach wahnsinnig gute Filme gemacht hat. Aber Klaus Kinski an sich hat wahnsinnig gute Aussprache gehabt und sah halt auch einfach aus wie jemand, der mehrere Nächte mit dem Kopf zwischen Schraubenstock geschlafen hat, ja. So, weißt du?
Ja, und hat jetzt vor allem im Nachhinein so ganz furchtbar ambivalentes Gefühl durch diese ganze Missbrauchsgeschichte mit seiner Tochter hinterlassen. Also man weiß auch gar nicht mehr, wie man Klaus Kinski so im Nachhinein entgegentreten oder gegenübertreten soll. Ne? Man ist irgendwie, denkt man so, ach nee, irgendwie, ach komm, lass ihn raus aus meinem Kopf. Ist irgendwie,
ja, ja.
Ist einfach ein perverses Arschloch gewesen.
So, jetzt mein Lieblingszitat von Fritz Zorn für dich, habe ich nämlich wiedergefunden. Mhm. Ist wirklich eins meiner Lieblingszitate. Willst du es hören?
Auch gerne.
Dem abgeklärten Buddha erscheint das Getriebene, also nochmal von vorne, entschuldige bitte. Dem abgeklärten Buddha erscheint das Getriebene der Welt lächerlich, weil er selbst gar nichts mehr damit zu tun hat. Dem Zyniker erscheinen die Gefühle der Mitmenschen lächerlich, weil er selbst keine Gefühle mehr hat. Dem Nichtfußballer erscheint es lächerlich, stundenlang hinter einem kleinen Lederball hinterherzulaufen. Vermutlich macht sich immer der, der etwas tut, lächerlich vor dem, der überhaupt nichts tut. Der Handelnde kann sich immer eine Blöße geben. Der Nichthandelnde geht dieses Risiko schon gar nicht ein. Man könnte behaupten, dass das Lebende immer lächerlich sei, denn nur das Tote ist ganz und gar nicht lächerlich.
Das ist großartig.
Finde ich auch großartig. Ist eins meiner absoluten Lieblingszitate.
Ist es jetzt ganz frisch? Hast du es ganz frisch entdeckt?
Nee, das habe ich schon vor ein paar Jahren mal entdeckt und habe es auch, glaube ich, schon mal irgendwann gepostet.
Super, das
gehört zu meinen absoluten Lieblingszitaten. Kann man ja auch mal vorlesen, oder? Ist Weihnachten.
Super, super gut.
Tja, was machen wir jetzt? Ich wollte dir noch was erzählen.
Stimmt, ich weiß nicht, aber es stimmt ja auch, weißt du?
Ja.
Wie oft, ich meine, wir machen ja beide Sachen, ne?
Ja.
Komm, lass uns das mal kurz auf uns beziehen.
Mhm.
Wir machen ja beide Sachen, die nicht alle Leute gut finden. Oder
ja, und die auch selber nicht immer gut sind.
Ja, genau,
ne?
Genau. Wollte gerade sagen, die auch nicht immer gut, aber wo man auch selber weiß, es ist nicht immer gut.
Ja.
Und das ist so eine Erfahrung, die man, glaube ich, nur macht, wenn man es erstmal macht, dass man seiner eigenen Unzulänglichkeit zuguckt. Dass man denkt, wenn man sich, man macht eine Sendung und guckt sich hinterher zu und denkt, ich würde es besser machen, aber man selber ist derjenige, über den man das denkt.
Ja, weißt das du? Stimmt. Das, ich habe auch ab und zu, wenn mir Leute sagen, das fand ich letzte Woche nicht gut, dann sage ich, ja, ich auch nicht.
Ja,
und
genau.
Ich fand es selber auch nicht gut. Und wenn die dann sagen, ja, ich fand das aber neulich da geil, dann sage ich, komisch, das fand ich auch nicht gut. Ja. Weißt du, man findet auch Sachen, die andere Leute dann gut finden, manchmal nicht gut. Ja. Es ist ja so, dass man immer wieder sich dabei ertappt, dass man sagt, ja, ist nicht so gut gewesen. Ne? Und damit muss man erstmal klarkommen.
Ich habe diese Woche ein Interview gegeben, von Spiegel Online ein Interview gegeben, und da ging es auch um diese Sendung, die wir jetzt gerade moderieren, Sanft und Sorgfältig,
ja,
mit dir und mir. Und da hat sich der Journalist darüber beschwert, dass wir manchmal unvorbereitet wirkten und ob es nicht...
waren noch nie vorbereitet.
Ja, also ob... Ob es nicht der Anstand gebietet, dass wir uns, wenn wir schon mal hier vor Millionen Menschen in Berlin und Brandenburg zu hören sind, uns ein bisschen besser vorbereiten würden, weil das hätte ja Rudi Carrell auch immer gemacht. Und da habe ich ihm gesagt, ja, das stimmt. Wir bereiten uns nur dahingehend vor, dass wir ein ausgehendes Telefongespräch machen, manchmal. Oft ist das Telefongespräch aber auch schon die Sendung.
Ja.
Aber dass man dann irgendwann auch anfängt, mit seiner Zeit zu haushalten. Und das ist auch so eine Kategorie, die man dann Leuten nicht erklären kann. Und an dieser Stelle, wir reden ja öfter mal offen und ehrlich und ernsthaft über Dinge, die uns bewegen. Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man solche Sachen macht. Man hat so wenig Zeit, und ich will jetzt nicht jammern, aber man hat so wenig Zeit für irgendwie Familie, die Familien, für Mama, Papa und Geschwister, dass man dann irgendwann auch anfängt, diese Sendungen realistisch einzuplanen. Wir sind hier bei Radio 1 am Sonntagnachmittag von 16 bis 18 Uhr.
Das ist die schönste Familienzeit eigentlich.
Und wir geben unser Allerbestes. Aber man muss mal realistisch sein. Wir sind eben halt nicht beim Eurovision Song Contest, wo man dann jetzt alles minutiös vorbereiten kann, sondern oft haben wir auch Mut zur Improvisation in dieser Sendung, sag ich mal so, weil es nicht anders geht.
Richtig, und da fällt mir das Tolle, hast du das gesehen auf YouTube von den absoluten Beginnern, die haben ein Statement gemacht, wann die dritte Platte endlich kommt?
Das habe ich doch gepostet sogar, habe ich bei Twitter gepostet, als einer der Ersten.
Okay, und das fand ich halt auch super, wo er dann meint, ja, es dauert noch mit der Platte, wir sind noch nicht glücklich damit, wir sind halt keine Dienstleister, ne?
Genau, man ist kein Dienstleister. Man ist auf eine Art, auch hier am Nachmittag, am Sonntag, man ist auf eine Art Mensch geblieben, Mensch mit Öffentlichkeit. Letztlich ist nichts anderes.
Und trotzdem hauen wir uns gleich mal die großen fünf größten Schlagabtäusche
der Menschheitsgeschichte.
Heißt das Schlagabtäusche?
Ich glaube schon.
Schlagabtäusche?
Ja.
Nee,
es heißt auch abergläubisch, nicht abergläubig.
Ja, aber was ist denn Schlagabtausche oder Schlagabtäusche?
Tauscht's.
Schlagabtauschs.
Ja.
Die machen wir jetzt gleich.
Gleich nach halb. Erstmal gibt's noch einen geilen Tipp und ein bisschen Wetter und Verkehr und Haschqualität im Görlitzer Park.
Genau. Tiefgefrorene Dalai Lama Tempelbowls.
Und übrigens nicht vergessen, die Jan Böhmermann Junkie Stütze. Out now. Für 99,95 nur zweimal anschaffen, dann kann man sich die kaufen.
Kann man nichts zu sagen.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Back in the game.
Here we are.
Es ist der zweite Advent. Sie hören Radio 1. Es ist 6:03 ungefähr. Wir wissen es nicht ganz genau, weil wir
in einem Zeitloch uns befinden. In einem Zeitraumkontinuum.
Alle Uhren wurden abgehängt, damit wir nicht wissen, wann das Jahr 2015 beginnt und wir Steven Spielberg verklagen können. Weil er das Hoverboard immer noch nicht erfunden hat, was er in Zurück in die Zukunft den Menschen versprochen hat. Und fliegende Autos und noch so viel mehr, aber alles nicht eingetreten ist.
Aber auch, kennst du noch den Film Die Klapperschlange mit Kurt Russell?
Nee, hab ich nie gesehen.
New York oder Los Angeles 2001. Ein Hochsicherheitstrakt. Die ganze Welt ist lebt in einem Gefängnis. Die ganze Welt ist ein Gefängnis oder die ganze Stadt. Und einmal drin kommst du nie wieder raus. Es sei denn, du bist Snake Plissken, die Klapperschlange. Das war mit Kurt Russell nie gesehen?
Nie gesehen.
Und da ist es halt so, dass die gesamten Städte eigentlich nur noch aus Verbrechen und so bestehen, wegen Armut und überall Hochsicherheitstrakte herrschen. Ist ja auch noch nicht eingetreten.
Aber die Welt ist zu mittelmäßig für irgendwelche dystopischen Szenarien. Wir sind einfach die Mittelmäßigkeit. Ich glaube, die wahre Dystopie ist die Mittelmäßigkeit, die ausgedehnte, vor sich hin wabernde Mittelmäßigkeit, die Menschheit seit Jahrtausenden umtreibt. Einfach mittelmäßig sein.
Ja, ja.
Wenn es wenigstens richtig echtes Böses gäbe, aber auch selbst das Böse ist so mittelmäßig oder wird aufgefangen von so viel Böses wird aufgefangen von so viel Gutem, dass man sich immer in der Mitte bewegt. Und dass so eine richtige dystopische Atomkraft zersetzt die Menschheit-Szenarien nie eintreten werden, glaube ich. Ich glaube, wir werden einfach auch im Jahr 2080 immer noch nicht mit fliegenden Autos durch die Gegend fliegen und auch keine Roboter werden die Welt erobert haben, sondern vielleicht gibt es irgendwie eine Mulinette, die gleichzeitig irgendwie einem die Pizza macht oder sowas, aber mehr auch nicht.
Ja, aber ich möchte gerne dieses Ding haben, diesen Staubsauger, der so, also der
mit dem
so
man sprechen
so,
kann.
Ja, der mit so einem Sensor, der so rumfährt einfach, ohne dass du ihn noch festhalten musst, der so in der Wohnung. Kennst du den?
Ja, den kenn ich. Oh, den gibt's doch schon von Vorwerk oder von anderen Firmen.
Ja, den hätte ich gerne. Den wünsche ich mir zu Weihnachten aber von von Robert Skopin.
Du, aber weißt du, ich glaube, wenn du in deiner Wohnung so ein Ding laufen, in deiner neuen war ich ja noch nicht, aber in deiner alten, wenn du, da wird einfach irgendwie nach 2 Metern einen Socken einfahren und dann ist er einfach kaputt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich habe jetzt mein Messitum abgelegt, Jan. Ach, wirklich, so bei mir ist voll, in der neuen Wohnung, wo ich jetzt wohne, ne, im Grün, da ist das richtig ordentlich. Meine Mutter hat sich das gestern angeguckt, ist in die Wohnung und meinte, so ordentlich war es noch nie. Und ich dachte, jetzt wo ich...
Liegt aber auch an der neuen Wohnung. Du bist doch, das klassische Messi- und Mietnomadentum ist doch die Wohnung wird einfach neue Wohnung, wenn die alte zugemüllt und zugekackt ist, dann wird einfach eine neue Wohnung organisiert.
Aber ich wohne jetzt ja schon 3 Wochen, 4 Wochen in der neuen Wohnung, aber es sieht immer noch gut aus.
Und
meine Mutter war richtig stolz, weil die hat echt gedacht, ich werde irgendwann immer Dreck ersticken. Wirklich.
Olli, darf ich dir eine persönliche Frage stellen, die du nicht beantworten musst? Hast du mittlerweile eine Putzfrau?
Noch nicht. Ich suche gerade wirklich
eine. Ich habe ja auch erst seit kurzem eine Reinigungskraft, auch angemeldet und alles, total super legal. Aber ich habe mich ganz lange damit schwer getan, mir eine zu organisieren und zu suchen, weil ich gedacht habe, das war so unvorstellbar in meinem ganzen Leben, dass ich irgendwann eines Tages mal in eine Situation komme, dass ich jemanden dafür Geld gebe, dass er meine Wohnung sauber macht.
Kann ich jetzt hier bei Radio 1 kurz einen Aufruf starten, Jan?
Gerne.
Hallo, hier ist Olli Schulz. Ich bin Radiomoderator bei Radio 1. Ich bin Musiker und auch noch
Hobby-Messi.
Ich suche auf diesem Wege eine Putzfrau für meine neue Wohnung in der Nähe vom Grunewald. Es ist eine kleine 3-Zimmer-Wohnung, aber mit vielen Ecken und schon leicht verwohnt. Ich suche eine Putzfrau zwischen 20 und 25. Bomberjacke und High Heels wäre cool, der Rest ist egal. Putzerfahrungen müssen nicht. Nein, Quatsch. Also ich suche wirklich jemanden. Mir egal, kommen Sie vorbei, schauen Sie sich erstmal die Wohnung
an. Kommen Sie alle rum.
Gut wäre aber, wenn ich eine Putzfrau, die guckt sich die Wohnung an und die sagt so, nee, das mache ich nicht. Die das ablehnt. Nicht das. Normalerweise kannst du dir ja dann die Putzfrau absuchen. Aber super, wenn die
Putzfrau... Aber die Wohnung, die mache ich nicht. Der Typ und die Wohnung, no way.
Sag mal, Olli, warum ist die Putzfrau eigentlich, seit sie bei dir arbeitet, um Lichtjahre gealtert?
Es kann doch sein, dass Putzfrau quasi die Wohnung, die Kombination, erfahrene Putzfrauen sehen das doch. Der Typ und die Wohnung ist für mich ein No-Go. Auf gar keinen Fall. Ich weiß, die Wohnung sieht in 2 Wochen so aus, dass ich dann nicht mehr mit einem Gabelstapler durchkomme.
Ich finde das ein super Job, Putzfrau, ganz ehrlich. Ne? Also das ist echt ein Job, wo man wirklich auch, wo man Leute, die, zum Beispiel bewundere ich Leute, die gut so sauber machen können und so, weil die haben Auge dafür, was schmutzig ist. Ich habe das Auge einfach nicht. Ich merke das einfach nicht, dass das so schmutzig ist.
Auch zu wissen, dass man auf Schränken zum Beispiel Staub wischen kann, das habe ich, also meine Mutter weiß das zum Beispiel, aber ich habe das nie gelernt. Dafür kann ich aber ganz gut kochen, aber pass mal auf,
ja?
Nochmal zu diesem persönlichen Dilemma, eine Putzfrau einzustellen. Mhm. Also dass man sich überhaupt durchgerungen hat, all die Jahre den Schmutz ertragen hat und diese Horror-Samstage, der einzige Tag, den man frei hat, den man dann irgendwie die 8 Stunden damit verbringt, den ganzen Rotz von 3 Wochen sauber zu machen, dass das jetzt vorbei ist seit ein paar Monaten bei mir, das ist halt mein Leben um Lichtjahre verbessert, also ich hab das Gefühl, ich lebe bereits im Jahr 2015, aber es ist trotzdem immer noch ein ganz komisches Gefühl und mache das irgendwie mit einem ganz merkwürdigen Schuldgefühl, jemanden für Geld dafür zu geben, sauber zu machen.
Komisch. Ich habe sowas auch noch nie gemacht, ne? Also ich habe auch noch nie eine Putzfrau gehabt, weil erstmal, weil ich mich schäme, weil es bei mir einfach schon so verwohnt war viele Jahre. Und weil ich auch so, ich wäre so sammelwütig und so. Ich habe jetzt auch sehr viel weggeschmissen. Und weil ich das irgendwie auch komisch finde, weil ich mich dann in einer sozialen Position begebe, wo man auf einmal Leute dafür bezahlt, dass die bei einem sauber machen. Das heißt einfach, ich habe genug Geld, um bei mir putzen zu lassen. Und wer kann das in seinem Leben von sich schon behaupten, dass er genug Geld hat, um jemanden dafür zu bezahlen? Also ich kenne ganz viele Leute, die das machen. Es ist auch ich finde, das ist eine Hürde, die sehr schwer ist zu überspringen. So, ne?
Also man ist auf einmal so eine Art kleiner Chef irgendwie.
Ja.
Und ich habe jetzt ganz, wo die Feiertage immer näher rücken, ganz auch ein religiöses oder ein soziales Problem. Es ist jetzt Weihnachten und ich habe schon das Gefühl, dass ich das so gehört, dass wenn man jemanden beschäftigt, der einmal die Woche kommt, jetzt seit 7 Monaten ist sie jetzt bei mir, und dass man dann auch so Weihnachtsgeld bezahlt oder Weihnachten immer so einen Bonus gibt. Aber meine Putzfrau ist Angehörige des muslimischen Glaubens. Macht man das dann trotzdem?
Ja, und ich finde dann aber...
Oder ist das eine Beleidigung der Religion meiner...
Es gibt, man gibt in Tokio zum Beispiel, ne, wenn man da ist und man geht essen, es ist eine Beleidigung, dem Personal Trinkgeld zu geben, weil die erwarten, dass der Service gut ist, den sie machen. Und wenn der und das ist eine Selbstverständlichkeit für die. Und wenn du denen Geld gibst, dann ist das großkotzig und heißt, das war besonders gut. Dabei ist es für die einfach eine Selbstverständlichkeit, dass der Service gut ist. Und das ist für die dann einfach eine Beleidigung, wenn man denen Geld gibt. Das wollen die nicht, weil alles, was sie an Geld wollen, ist schon in dem Essen oder was man da gerade zu sich genommen hat, integriert. So. Ja.
Aber ich habe jetzt auch die Familie meiner Putzfrau kennengelernt und wurde dahin eingeladen, total nett und so.
Wann heiratet ihr denn?
Ja, guck mal, du machst dich nämlich lustig, aber ich habe schon, wenn die hat mich eingeladen und gesagt, hast du nicht Lust, mal bei meiner Familie vorbeizukommen? Und wir haben zwei Kinder, einen Mann, der ist fährt Pizza aus.
Ja.
Und da habe ich schon das Gefühl, wäre doch nett jetzt Weihnachten, auch wenn die Kinder merken, ja, gibt's halt trotzdem Geschenke, auch wenn sie Moslems sind. Und natürlich gibt man dann Weihnachtsgeld.
Moslems feiern gar nicht Weihnachten, ne?
Darauf wollte ich hinaus.
Ja, ich kenne mich da nicht so gut aus.
Zahlt man seiner muslimischen Putzfrau Weihnachtsgeld? Natürlich. Warum denn nicht?
Und wie viel? Aber in Japan würde man das nicht machen. Das wäre eine Beleidigung. Aber
das ist ja kein Trinkgeld, sondern Weihnachtsgeld.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht.
Ach, alles so kompliziert. Ich wünsche manchmal, ich wäre einfach wieder 19 und würde einfach in meiner Einzimmerwohnung wohnen. Konnte ich das alles selber sauber halten und da wäre auch, der Stress war auch im Rahmen, hatte man auch keine Kinder und diese ganze Gefahr und Generve. Früher war alles einfacher. Ich habe das Gefühl, ich bin, seit ich 30 bin, um 40 Jahre gealtert.
Ich bin auch nicht weltmännisch genug. Zum Beispiel, ab und zu, wenn ich irgendwo eingeladen werde, zum Beispiel jetzt für irgendeine Fernsehsendung, dann geben die einem manchmal ein 5-Sterne-Hotel, was ich mir selber nie privat leisten würde. Und dann gehe ich da hin und dann steht da jemand vorne, der nimmt meine Sachen entgegen, gebe ich denen dann Geld oder macht man das nicht?
Aber
oder drückt man ihm das zu?
Akzeptierst du überhaupt, dass sie dir den Koffer abnehmen? Das ist allein schon scheiße.
Das ist für mich auch schon eine Überwindung. Das sind so Sachen.
Kann man dann auch denken, ich bin 30 Jahre alt und du bist 5 Jahre jünger als ich. Ich kann meinen Koffer gerade noch selber in den Fahrstuhl rollen.
Das ist komisch, ne? Es gibt so ein paar Sachen, da bin ich auch nicht gemacht für.
Nee, irgendwie nicht. Aber es gibt dann Leute, die genießen das sehr. Und ich weiß auch, ich war kürzlich eben auch im Rahmen einer Fernsehsendung in so einem Hotel und ich weiß auch, das sind Leute, die erwarten das dann auch und sind auch unfreundlich und scheiße zu den Leuten so, ne? Also, dass man dann...
Ja, boah, das kann
da
ich
muss,
auch.
Du, da muss ich ganz kurz mal... Ich hatte kürzlich ein Erlebnis.
Ja.
Ich war mit einem Kollegen zusammen in einem teuren Hotel im Rahmen einer Fernsehaufzeichnung. Auch in so einem 5-Sterne-Ding.
Ja.
Und dann, es war Sommer und ich hatte kurze Hosen an. Und ich wollte gerne mit dem Kollegen zusammen was essen. Und wir hatten beide kurze Hosen an. Und sind in dem Hotel dann in das Restaurant gegangen. Und dann hat der Kellner uns von oben nach unten angeguckt und hat gesagt, wir haben keinen Tisch mehr frei. Und ich habe aber gesehen, das ganze Restaurant war leer. Es war nur ein älteres Ehepaar. Und Heine und Hannelore saßen auch da und haben da gegessen. Ohne Witz. Die haben da gegessen und wir waren nicht erwünscht offensichtlich. Er guckte uns an und sagte, wir haben keinen Tisch mehr frei. Und ich habe dann gesagt, aber da sind doch alle Tische frei. Nein, der Tisch, leider ist es nicht möglich. Und außerdem sind sie nicht angemessen gekleidet, hat er gesagt.
Ah, das hat er dann noch gesagt, aber.
Ja, aber trotzdem empfand ich das als so...
Erniedrigend?
So erniedrigend und so eine Beleidigung, weil ich gedacht habe, ich bin Gast im Hotel. Irgendjemand bezahlt ihn da wahrscheinlich gerade 200 Euro die Nacht, dass ich da schlafen darf. Und ich wäre jetzt bereit gewesen, 70 Euro für zwei Personen für einen kleinen Snack auszugeben. Und sie sagen, ich habe eine kurze Hose an, weil es draußen 35 Grad warm ist. Sind sie bescheuert oder was? Also weil ich meine...
Ja, aber das sind die Regeln des Hauses.
Nee, aber das ist doch... in welcher Zeit leben wir denn? Wir sind nicht mehr 1908, da kann man doch einfach Leute mal die kurze Hose anhaben und die ansonsten halbwegs... mit Messer und Gabel essen können, ins Restaurant lassen können.
Das hatte ich neulich, da wollte ich auch essen gehen im Restaurant und dann hatte ich so eine kurze Short an und hat das eine Ei so ein bisschen rausgeguckt und dann haben die mich nicht da sitzen lassen. Dann meinte ich, wieso, das kann doch erst auch mal irgendwie, also das war auch noch im Osten, weißt du?
Ja, wo das ja eh zum guten Ton gehört, beim Essen eine Ei aus der Hose hängen zu lassen eigentlich. Also seit die Mauer nicht mehr steht, da ist es nicht mehr so gern gesehen.
Früher war FKK im Ostdeutschland ein ganz großes Ding. Ne?
Und der Kapitalismus hat so viel kaputt gemacht.
Der hat den FKK kaputt gemacht.
Ja, schade. Wir waren früher FKK-Anhänger. Also meine Eltern, wir sind oft in Bremen am Unisee gelegen, im FKK-Bereich. Und immer noch bin ich traumatisiert von einem asiatischen Mann,
ja,
der mit einer riesen Erektion vor irgendwas flüchtend über den FKK-Strand gelaufen ist. Und ich habe meiner Mutter, da weiß ich noch genau was, gefragt, was hatte der Mann? Und der hat gesagt, die hat einfach nur gesagt, Angst. Weil ich meinte, was hatte der Mann? Mama, was hatte der Mann gerade? Und meine Mutter hat gesagt, Angst. Und ich weiß, ich würde den Mann noch heute wiedererkennen, wenn ich ihn in der Fußgängerzone sehen würde. Das Gesicht und diese Erektion und die Latte hat sich so eingeprägt. Es ist wirklich wahr. Ich war 7 oder 8 und wir waren im Sommer am Unisee in Bremen mit der ganzen Familie nackt. Es waren die 80er, es war damals so. Und ein Asiate mit einer Riesenerektion lief einmal über den Strand und ist vor irgendwas geflohen. Wahrscheinlich hat er irgendwie einer Frau an den Busen gegriffen. Mama, was hat der Mann Angst?
Vielleicht ist er eingeschlafen und hatte einen erotischen Traum, ist dann aufgewacht und hat gemerkt, oh, der erotische Traum hat sich auf meinen unteren Bereich ausgewirkt und ist dann da weggelaufen, weil er sich geschämt hat, weil das ja auch oft sehr stolze Menschen sind.
In welchem Alter bist du nicht mehr an FKK-Strände gegangen?
Ich bin nie an FKK-Strände gegangen, meine Eltern haben sich immer geschämt für mich. Es war. Ich war nie an FKK-Strand.
Mit dem Jungen gehen wir nicht an FKK-Strand.
Ich war, nee, meine Eltern sind einfach, meine Eltern sind nie mit mir FKK gegangen. Ich fand das aber auch nie, es ist auch nie eine Sache, die ich jetzt groß vermisst habe. So. Aber ich hab als, also als Vierjährige bin ich nackt irgendwie im Brunnen rumgetanzt oder so. Nee. Aber ich habe nie da, also, da, also ich verstehe auch den Sinn nicht.
Doch, ich, weil, so, doch, Olli. Das Schöne an FKK ist, man lernt relativ schnell, dass die meisten Leute
genauso... Man lernt relativ schnell neue Leute kennen.
Ja, ja, und die meisten Leute sehen genauso scheiße aus wie man selber. Weißt ja. du, dieses Gefühl, was junge Leute heute haben, dass sie durch Pornografie im Internet so darauf getrimmt sind, dass sie alle total geil und sexy aussehen müssen. Aber wenn man schon mit 7 weiß, dass wenn man sich in den Intimbereich rasiert, relativ schnell Haare einwachsen, dass zu ganz schlimmen Entzündungen kommt, ist das eine Geschichte, die man sein Leben lang nicht vergisst. Und man weiß einfach, dass man selber, egal wie man aussieht, durchschnittlich aussieht und die meisten anderen aber auch, dass die wenigsten Leute so geil aussehen wie Leute, die sich auf Plakate drucken lassen oder in Pornos mitspielen.
Das ist ja das große Dilemma einer Pornografie, dass dann halt die jungen Leute sich das angucken und denken, so funktioniert Liebe machen.
Eben ne? nicht, eben nicht. Und so sehen Leute auch nicht aus.
Und so sehen Leute auch nicht aus. Und nur so hat man auch in den seltensten Fällen Beischlaf wie in so Pornos. Also
ja, und selbst wenn man so Beischlaf hat, ist es so wahnsinnig anstrengend.
Wahnsinnig anstrengend und auch wahnsinnig und von außen betrachtet halt wahnsinnig lächerlich. Ne?
Guter Sex ist ungelenk und scheiße.
Ja, ungelenk und scheiße und ist auch schnell wieder vorbei.
Übrigens, ich möchte an dieser Stelle mal, weil heute zweiter Advent ist, alle unsere Zuhörer, die uns jetzt gerade in Justizvollzugsanstalten in Berlin und Brandenburg zuhören, ich weiß, wir haben eine treue Knasti-Hörgemeinschaft. Das Radio ist ja das Fernsehen des Eingesperrten.
Ist es so?
Ja, weil Radio...
Also ich habe gehört, dass die alle selbst Fernseher haben in der Knastzelle, dass man da jetzt nicht mehr unbedingt mit dem Transistor darauf wartet, dass Böhmi und Schulz moderieren.
Ich glaube schon, dass so eine Sendung wie Radio 1 sanft und sorgfältig, das ist eine Sendung, die bewegt Leute, weil... und die hören auch Leute im Knast, weil wir sind die Stimme des Volkes, sag ich jetzt einfach mal so.
Ja, ja. Die asoziale Stimme des Volkes.
Das asoziale Teil des Volkes.
Genau. Ich glaube, wir sind schon wieder fast durch mit unserer Sendung. Jan.
Aber jetzt haben wir die großen 5 Streitereien vor der Kamera.
Das machen wir jetzt nochmal gleich ganz kurz noch einen
Song. Oh nee, habe ich keinen Bock mehr drauf jetzt.
Nee, ich auch nicht mehr.
Hast auch keinen Bock mehr, ne? Nee.
Die großen 5 Enttäuschungen des Jahres 2013. Wollen wir das nochmal machen?
Auch von Platz 5 bis 1, dass es die Top-5-Liste nicht mehr gibt.
Genau.
Diese Sendung. Ist doch für viele eine Enttäuschung, aber ist egal.
Weißt du, was wir sowieso, wenn wir nächstes Jahr noch weiter moderieren, wenn nicht zufällig noch ein Brief reinflattert von Robert Skopine, der sagt, danke Jungs, nächstes Jahr
sind Grissemann und Stermann wieder von den Toten auferstanden.
Oder Didi Hallervorden und Karl Dall machen das dann.
Oh, Karl Dall,
schwieriges Thema gerade. Ich kann dazu nur sagen, ich habe Karl Dall ein paar Mal kennengelernt und fand ihn immer super.
Und ich glaube auch, wenn selbst die Bild-Zeitung da so verhalten argumentiert, ich glaube, der ist wirklich Opfer von so einer Stalker-Tante gewesen. Du kennst ja auch die Leute, die einschlägigen Leute. Muss man aufpassen, ne?
Ich kann, ja, das ist so ein Thema wieder, wenn man sich jetzt dazu äußert, dann gibt es auch wieder Leute, die dann wieder dafür, es gibt auch so Berufsrand.
Ja, ja.
Ah, komm, wir machen noch ein Lied und dann sagen wir uns noch ganz tolle Sachen.
Gut. Where do we go? Ja, es ist das Ende der Sendung jetzt schon, Olli. War eine schöne Show heute. War relativ wenig weihnachtlich. Wir sind nicht ans Telefon gegangen, warum auch immer. Nächste Woche ist unsere letzte Sendung in diesem Jahr, am 15.
Die machen wir nochmal richtig toll, oder?
Richtig toll, richtig.
Wollen wir uns da nochmal nur für Spiegel Online mal wieder so vorbereiten?
Ja, genau.
Wann hast du denn das Interview für Spiegel Online gegeben? War das schon zu sehen?
Diese Woche? Nee, das, ich weiß nicht, das lief glaube ich noch nicht, keine Ahnung. Man verliert den Überblick.
Und war das, ich habe mit Spiegel Online, muss man ja auch mal ganz kurz offen sagen, es gibt ja, wenn man so jung ist, dann denkt man, Spiegel ist total das wichtige Organ und auch ein gutes Organ. Und man denkt so, das ist
aber alles die Milz voll, ist viel wichtiger.
Ja, genau. Und man denkt, ist voll das wichtige Organ des Landes und das sind voll die investigativen Journalisten. Ich habe 2 richtige Schrottinterviews mit Spiegel Online geführt. Und die haben wirklich so dumme Fragen gestellt. Und die Fragen war dann auch so, sagen Sie mal, Sie sind dann so randalemäßig manchmal dabei. Also so Sachen, wo man dann denkt, dass als jemand, der beim Spiegel arbeitet, ein bisschen und also das war wirklich so doof und leider wird da auch immer mehr bei Spiegel Online darüber geredet, wie die Intimrasur ist von Miley Cyrus und so und das ist alles und es zerbröckeln die gesamten großen Medien, auch mal Süddeutsche habe ich Plattenkritiken gelesen oder Kritiken über Sendungen, wo ich dann auch mit dem Kopf schüttel und denke, das kann nicht die Süddeutsche sein, von der ich damals gedacht habe, oh, das ist eine gute Zeitung. Natürlich auch immer noch gute Berichte, ja, aber bröckelt das nicht alles immer mehr auseinander?
Ich glaube, das kommt einem nur so vor, wenn man da jetzt irgendwie Einblicke hat. Ich glaube trotzdem immer noch, dass Spiegel Online ist schon, also wenn Online-Massenmedium, dann immer noch Spiegel Online. Und wenn die in der Panorama-Rubrik da irgendwie ab und zu mal auch über die Titten von Miley Cyrus schreiben, dann ist das halt so, weißt du, aber das...
Ist das nicht so schlecht? Ich habe doch gelesen, dass die eine Frau Redakteurin oder Redakteur früher bei Bild war und das es jetzt macht mit Spiegel oder so. Ist das
Nikolaus Blume ist jetzt in der Chefredaktion vom Spiegel und war früher Hauptstadt Chefbüroleiter, er in der Chefredaktion von der Bild und ist jetzt im Hauptstadtbüro Leiter vom Spiegel. Aber ehrlich gesagt, auch da hat auch die Bild-Zeitung ist ja nicht mehr das Grabenkampfblatt und die konservatives Sturmgeschütz. Auch da ist ja viel liberaler als vor 10 Jahren noch.
Aber ich muss sagen, dass ich die Bild-Zeitung gar nicht, also Bild Online gar nicht mehr anklicke, seit er aus Silicon Valley zurück ist, ne? Weil der jetzt mit diesem
seit er diesen fusseligen Bart hat,
seit er diesen fusseligen Bart hat und man jetzt für alles bezahlen soll. Das macht doch kein Schwein. Wer bezahlt denn für Berichte in der Bild Online?
Ich bezahle dafür.
Nein, also, wirklich, ja.
Jeden Monat.
Ehrlich?
10 Euro.
Quatsch.
Doch.
Du bist ein Spackengesicht. Echt, jetzt mal ehrlich.
Ja, aber auch nur, weil ich es beruflich brauche.
Das brauchst du nicht beruflich. Ich mach doch auch das, was du machst und brauch das nicht. Stimmt. Ich mach doch auch sowas Ähnliches.
Ich hab gedacht, ich guck mal, ob mir die 10 Euro wehtun und sie tun mir nicht weh.
Mir würden sie wahnsinnig wehtun. Ich würde das nicht machen, ganz offen. Da bin ich auch alte Schule.
Ja, aber das Schlimme ist, es funktioniert halt meistens nicht. Also ich kann dann zum Beispiel auf meinem Laptop, will ich bei so einem Bild-Plus-Artikel angucken und dann geht der aber nicht freigeschaltet, obwohl ich Kunde bin. Und dann nervt, das finde ich so scheiße, weil ich dann denke, wenn ihr schon 10 Euro von mir verlangt dafür, dann programmiert das wenigstens richtig, dass es auch funktioniert, ihr Arschgeigen.
Also ich bezahle nur das Einzige, wofür ich im Internet bezahle, sind Skimails. Ne? Alles andere,
da wird kein... Also ehrlich gesagt, wenn du für Skimails bezahlst, dann muss ich dir jetzt mal, wenn die Sendung zu Ende ist, gleich ein paar Tipps geben, Olli, weil das ist echt ganz schön doof.
Ja, mein Gott.
Wie verdienen die eigentlich mit Porno Geld im Internet? Das ist doch alles umsonst.
Ja, es gibt, also manchmal ist es witzig, ich gehe manchmal auf so Seiten, wo man...
Fröhliche Weihnachten.
Ich gehe manchmal auf Seiten, wo man illegal was runterladen kann. Zum Beispiel die Bild Online oder so. Und dann taucht eine andere Seite auf und da steht dann drauf, Achtung, klicken Sie bitte nur diese Seite an, wenn Sie bereit sind, jeden Tag mit mindestens 3 Frauen zu schlafen. Und dann sage ich, nee, habe ich keine Zeit für. Klicke ich nicht an.
Aber wer hat denn überhaupt Zeit, jeden Tag mit 3 Frauen zu schlafen?
Rolf Eden hatte da viele Jahre, lange
Zeit für,
genau. Oder Gunter Sachs und so eine Leute, ne?
Ja, aber alle tot.
Alle tot. Nee, Rolf Eden lebt doch noch, oder?
Kann sein.
Jenseits von Eden. Und mit diesem tollen, starken...
Kannst du vielleicht nochmal bitte das Frank Zorn...
Nochmal vorlesen?
Ja, bitte. Das wäre ein schönes zweiter Adventszitat. Und ich würde danach auch nichts mehr sagen. Ich sage jetzt schon mal Tschüss. Und Olli sagt eines der schönsten Zitate, die wir jemals in dieser Sendung hatten.
Okay,
ich mach die Musik aus, dann kommt sie so ironisch rüber.
Okay. Dem abgeklärten Buddha erscheint das Getriebene der Welt lächerlich, weil er selbst gar nichts mehr damit zu tun hat. Dem Zyniker erscheinen die Gefühle der Mitmenschen lächerlich, weil er selbst keine Gefühle mehr hat. Dem Nichtfußballer erscheint es lächerlich, stundenlang hinter einem kleinen Lederball hinterherzulaufen. Vermutlich macht sich immer der, der etwas tut, lächerlich, vor dem, der überhaupt nichts tut. Der Handelnde kann sich immer eine Blöße geben. Der Nichthandelnde geht dieses Risiko schon gar nicht ein. Man könnte also behaupten, dass das Lebende immer lächerlich ist, denn nur das Tote ist ganz und gar nicht lächerlich. Hat Fritz Zorn geschrieben vor 50 Jahren.
Nicht Frank Zorn, Entschuldigung. Fritz Zorn.
Das war's.
Schönen zweiten Advent.
Bis bald. Tschüss.